Da sind wir jetzt live.
Also nicht live. Ja, nicht live. In der Aufnahme. Diff Radio Folge 275 über Universe, Betriebssysteme, primär mit Fokus auf Kernel und Treiber.
Ja, genau. Also, hier. Du bist
Simon
und du bist. Ich bin Grenz.
Okay, zuerst mal. Gehen wir mal, fangen mal ganz von vorne an. Was ist ein Kernel? Weil ich weiß nicht, inwiefern sich jetzt unsere Hörer damit schon auskennen. Mhm. Weil im Normalfall bastelt man eher im User Space rum und der Kernel ist irgendwie das große Ding, was man am besten nicht anfasst.
Ja, genau. Also wenn man ein Betriebssystem hat, dann hat das meistens einen Kern, also eine Hauptkomponente, das eigentlich das Wesentliche darstellt. Das heißt, das Organisieren von irgendwelchen Programmen, die Ausführreihenfolge wird da bestimmt, irgendwelche Geräte werden da angesteuert und das ist eigentlich das, was ein Kernel traditionell so tut.
Der trennt Programme voneinander, gibt irgendwie die Möglichkeit, dass man die halt ausführen kann und ist quasi das Ding des Mächtigers wie der Root, quasi der Gott im Computer, in Software. Ich meine, es gibt ja noch einen Gott drüber quasi, das ist dann der Chip, der drunter liegt.
Der Hardware, ja.
Und dann gibt es noch der Gott, der mit dem Hammer daneben steht.
Ja, ja, und dann der NSA noch.
Ja.
Aber da reden wir heute nicht drüber. Heute reden wir über, was jetzt ein Kernel eigentlich ist. Du hast vorher User Space gesagt, vielleicht sollten wir kurz erklären, was User Space und was Kernel Space ist.
Ja, man trennt, also die CPU trennt zwischen Kernel Space, also das Stück Software, das wirklich alles machen darf, was überall drauf schreiben darf und was alles irgendwie verändern darf, und eben das weniger berechtigte Stück, das ist dann der User Space, der hat halt eingeschränkte Rechte, also der User Space darf zum Beispiel nicht den Kernel Space irgendwie überschreiben oder Dinge eben mit allen Rechten verändern. Man möchte ja irgendwie Programme separat voneinander benutzen und so ein bisschen Sicherheit schaffen. Das war zum Beispiel unter DOS nicht so. Unter DOS konnte man, wenn man ein Programm ausgeführt hat, das Programm selbst, wenn zum Beispiel mehr Speicher wollte, einfach das DOS-Kernel, wenn man das Kernel nennen darf, überschreiben und dann einfach alles voll machen mit dem, was man braucht. Nachteil, man musste, nachdem man das Programm beendet hat, den Computer neu starten, weil das Betriebssystem einfach nicht mehr im Speicher war.
Das war natürlich doof.
Ja, und so prinzipiell, wenn die Applikation die Möglichkeit hat, alles, was neben sich ist, quasi auszulöschen, um sich halt mehr Rechte zu verschaffen, wenn man halt mehr Ressourcen haben möchte oder wenn man halt böse ist und die anderen Programme fressen will oder da Sachen raus extrahieren will, das ist nicht so geschickt. Deswegen hat man ja im Laufe der Zeit dann halt diese Sicherheitsfeatures eingefügt. Bei der x86er Plattform heißt es Protected Mode, also gesicherter Modus, in dem man dann halt diese Struktur eingefügt hat, also Kernel Space und User Space.
Genau. Und ich glaube, der Name kommt hauptsächlich daher, dass man früher, damals hatte man halt große Rechner und das bestand halt aus einem Kernel und ganz, ganz viele Nutzer. Also das war aus dem halt 80ern, glaube ich, so in der Richtung. Da hatte man halt verschiedene Nutzer, also ganz viele verschiedene Nutzer, weil ein Rechner war ja ziemlich teuer. Und dann haben halt irgendwie 50 oder 100 Nutzer gleichzeitig auf so einer Rechner unterwegs gewesen. Und was hat man dann gemacht? Naja, es gab einen Kernel, der hat alles kontrolliert, also das Betriebssystem, das hat alles kontrolliert und das hat die Interaktion zwischen den Nutzer, also zwischen die verschiedenen Nutzer geregelt. Und deswegen heißt es User Space, glaube ich.
Da kam ja auch das Unix-Konzept auf von wegen, und ja, wir haben Benutzer, Benutzergruppen, wir haben den Administrator, der alles darf. So dass man ein bisschen weiter untersortieren kann. Also man kann das so, wenn man sich das in Benutzersicht, also so als User sich vorstellt, dann geht es halt immer weiter nach oben vom Root dann zum Kernel. Jetzt ist es halt so, man muss ja mit diesem Kernel irgendwie auch Hardware ansteuern. Also man möchte vielleicht einen mathematischen Coprozessor irgendwie nutzen, man möchte irgendwie andere Peripherie ansteuern, sei es ein Bildschirm, sei es eine Maus, wenn man das jetzt auch in neueren Geräten sieht, damals war es ja irgendwie so, man hatte einen mega großen Rechner und da hatte viele Terminals dran und dafür brauchte man ja quasi auch schon irgendwie Treiber, dass dementsprechend die Daten funktioniert haben. Ja,
genau. Und also man hat natürlich einen Kernel, der noch andere Features anbietet, zum Beispiel das Verwalten von Memory und das Verwalten von verschiedenen Threads und auch vielleicht weniger kritische Sachen, zum Beispiel das Verwalten von irgendwelchen Dateieigenschaften wie Leserechte, Schreibrechte und so weiter. Das kann man auch alles in Kernel auslagern. Und naja, was gibt es denn noch?
Naja, das ist jetzt nicht weniger kritisch. So, wenn ich jetzt mal da Daten irgendwo speichern möchte und mehrere Benutzer habe, dann will ich die ja irgendwie auch trennen, dass nicht die Sekretärin irgendwie die geheimen Files vom Boss liest.
Ja, ja, klar. Und dann hat man zum Beispiel irgendwie Netzwerkkommunikation, das möchte man vielleicht auch haben und das möchte man auch irgendwie geschützt haben, wenn man zum Beispiel in Linux-Systemen gewohnt ist, dann weiß man, diese erste 1024 Ports, da darf man nichts aufmachen. Das ist auch so ein, also das ist auch eine kernelgesteuerte Geschichte und es ist halt immer mehr in diesen Kernel reingekommen quasi.
Ja. Ja, wir wären schon beim ersten Kernel, dem monolithischen Kernel.
Genau.
Im monolithischen Kernel muss man sich so vorstellen, das sind die Grundfunktionalitäten von Kernel, also sowas wie, es gibt also so Prozessverwaltung und Speicherverwaltung, da Prozesskommunikation und so grundlegendes Dateisystem und halt der ganze andere mischt. Beim monolithischen Kernel stopft man einfach alles, was man in neuen Treiber- und Hardware-Ansteuerungsfeatures hat, in den Kernel rein. Das heißt, quasi jedes Stück Software, das ich irgendwie brauche, um ein bisschen Hardware anzusteuern, landet direkt mit absoluten höchsten Rechten in meinem Betriebssystem drin und das will ich ja nicht unbedingt.
Mhm, genau. Und da gibt es auch Komponenten wie Netzwerkkommunikation, wie gesagt, und dieses SE Linux, was man vielleicht kennt, was halt noch eine extra Security-Schicht obendrauf ist, die man im normalen Rechner eigentlich nicht so hat, die kommen auch alle im Kernel rein. Und dann hat man einen richtig großen Kernel und das ist ein Modell, das, glaube ich, für längere Zeit, also ich glaube sogar immer noch von Linux gefahren wird, größtenteils.
Ja, was?
Genau.
Also Linux unterstützt halt auch so Geschichten wie Fuse, File System in User Space und unterstützt Sachen wie User Mode Treiber und sowas. Mhm. Aber im Prinzip sind auch die meisten Treiber irgendwie Kernel-Sache.
Genau. Und dann haben wir das andere sehr bekannte Betriebssystem, nämlich Windows. Da war bis XP, wenn ich das richtig im Kopf habe, war das auch ein reinen monolithischen Kernel, also wirklich ein Kernel, wo alles drin war und wo alle Features irgendwie alles zentralisiert war. Und das war halt ein richtig monolithischen Kernel und irgendwann hat man festgestellt, ja, das hat Vor- und Nachteile und da gab es schon eigentlich recht früh schon der Typ von Minix? Tannenbaum, glaube ich.
Das kann sein.
Genau, da gab es der Tannenbaum, ich weiß den Vornamen gerade nicht mehr. Das ist eigentlich ganz schlecht, dass ich das...
Ja, der hat auch so ein schön berühmtes Buch geschrieben und so.
Ja, genau.
Gib mir 2 Sekunden, dann spuckt es mir. Andrew S. Tannenbaum.
Andrew Tannenbaum, ganz genau. Und da gibt es halt auch so eine richtig bekannte Geschichte, die vielleicht viele von unseren etwas älteren Zuhörer schon wissen. Der Diskussion zwischen Andrew Tannenbaum und Linus Torvalds. Und das ging genau um diesen Thema. Also wie viele Funktionalitäten soll ich in meinen Kernel reinlegen? Und der Tannenbaum hat immer gesagt, alles im Kernel reinlegen, das ist doof, das ist unsicher, das ist total aufwendig und man hat so eine riesengroße Oberfläche und so einen riesengroßen Kernel und da können sehr schnell Fehler reinkommen. Und Kernel ist eigentlich das Kritischste von einem Betriebssystem. Wenn man von ganz früher zum Beispiel mal noch Windows, ich war früher noch Windows-Nutzer.
Ja, damit fängt irgendwie jeder an, bis man sieht, geht ja alles gar nicht, was gibt's denn so für...
Also ich bin relativ lange Windows-Nutzer gewesen, muss ich jetzt ehrlich sagen. Aber ich schalte jetzt mal ganz weit zurück auf Windows 98. Damals habe ich auch natürlich viel Spiele gespielt, wie jeder, der irgendwie jung ist. Und da gab es halt wirklich diese Geschichte, wo man halt Spiel hatte und das hatten irgendwelche komische Operationen ausgeführt und das hat sofort den kompletten Rechner umgehauen mit so einem bekannten Blue Screen of Death. Und das kam halt daher, dass ich als Programm konnte halt irgendwelche Operationen ausführen und zum Beispiel der Grafiktreiber war da meistens involviert und der hat dann irgendwelche ungültige Sachen gemacht und hat dann irgendwelche Sachen im Kernel Space kaputt gemacht. Und was ich jetzt hier damit darauf hinaus will, ist, diesen Kernel, da ist halt wirklich das zentrale Punkt, und wenn das Router haut, dann ist das ganze System weg und dann musst du neu starten. Und das ist natürlich schlecht. Und deswegen hat der Tannenbaum gesagt, das soll man nicht machen, so viele Sachen im Kernel-Space reinlegen. Man sollte einen möglichst kleinen Kernel bauen, der sicher ist, der zuverlässig ist und der halt alle Funktionen, notwendigen Funktionen bietet und nicht mehr.
Ja, ich meine, so ein monolithischer Kernel ist jetzt nicht nur von Stabilitätsproblemen irgendwie befallen, wenn wir so mega viel Code haben, den wir warten müssen, sondern eben auch von Sicherheitsproblemen. Ein großes Interface bedeutet halt auch immer viele Funktionen, viele Parser, viele Dinge, über die man irgendwie Exploits ausführen kann. Genau. Und das möchte man einfach nicht. Man möchte den Kernel irgendwie als sicherste Komponente in Software haben, weil der Kernel die grundlegenden Rechte von dem Computer zusichert, also von dem Programm zusichert. Wenn ich den Kernel habe, dann kann ich irgendwie alles andere kaputt machen, von Keylogger bis zum Hardware kaputt machen, ist alles dabei. Also es gibt auch so komische Hacks, mit denen man irgendwie die Hardware richtig kaputt machen kann. Also das ging bei den Röhrenbildschirmen damals, dass man irgendwie die Taktfrequenz so gedreht hat, dann sind die geplatzt. Also das war dann eben nicht nur so, die Hardware ist defekt, sondern man kann auch irgendwie die Benutzer damit beschädigen. Man kann irgendwie, wenn man, also das geht mit modernen DVD-Laufwerken auch nicht mehr. Und es ging auch nur eine relativ kurze Zeit, wenn ich das gut weiß, dass man bei DVD-Laufwerken einfach irgendwie unbegrenzt den Motor hochdrehen konnte und dass es dann irgendwann mal die CD so schnell gedreht hat, dass es die CDs zerrissen hat.
Das war tatsächlich in Zeiten vor DVDs, genau, das war ein CD.
Das scheint heute auch noch zu funktionieren, wenn man irgendwie die Firmware reverse-engineert und ja.
Genau.
Aber so prinzipiell, man möchte, dass dieser Kernel möglichst sicher ist, weil der macht auch die Verwaltung, also meistens zumindest die Verwaltung von den Benutzerrechten. Und das ist natürlich noch sicherheitsrelevant irgendwie. Also Kernel ist echt wichtig.
Genau. Und wenn man den Kernel übernommen hat, dann gibt es auch noch die Möglichkeit, irgendwelche Sachen zum Beispiel im BIOS hinzulegen, wo man auch dann nicht mehr merken kann, dass da irgendwie ein Virus reingekommen ist. Da gab es mal so einen Schwung, zum Beispiel gibt es bei uns in der Vorlesung immer das Beispiel von Bluepill. Das war ein Forschungsergebnis eigentlich. Da hat jemand sich ein Malware gebaut, das sich in dem Kernel, also sobald du irgendwie Kernelrechte hattest, hat er sich halt hinten reingelegt, quasi so, dass es das Betriebssystem virtualisiert hat, und dann halt zwischen der Hardware und dem Betriebssystem lag halt dann dieses Bluepill. Das heißt, wenn du da Kernel bist, du erkennst es auch nicht mehr, ob du jetzt wirklich ein sicheres System hast. Auch wenn das irgendwie kompromittiert wurde, dann kannst du es nicht mehr sehen.
Ja, genau. Vor allem so Microcode-Geschichten, was ich dann auf einem Stück von meiner Hardware meine Software reinschmeißt, die halt, wenn du aus bösen Quellen stammt. Ich meine, es ist auch so, dass man als Betriebssystementwickler nicht unbedingt jedes Feature von seiner Hardware kennt, weil jetzt, wenn ich ein Betriebssystem für den Standard IBM-PC entwickle, dann ist der halt in unterschiedlichen Ausführungen, das sind unterschiedliche Chips auf dem Mainboard und unterschiedliche Zusatzperipherie, und man möchte teils eben auch diese Peripherie irgendwie updaten, und da gibt es halt so einen sogenannten Microcode, den kann man auf diese Controller aufflashen, und das findet man in Form von BIOS-Updates oder eben anderen Updates. Das wird teils übrigens auch bei Windows und Linux über die Update-Funktion kommt neuer Microcode rein, und der wird dann eben auch auf dem System aufgeflasht. Das hat bei mir echt schon Probleme verursacht. Also das war auch der einzige Grund, warum ich es gemerkt habe, dass das passiert. Es war so, ich habe eine SSD ohne Festplatte. Auf der Festplatte ist Windows, weil Windows viel Speicher frisst und da die ganzen Spiele drauf sind und die noch mehr Speicher brauchen. Und dann die kleine SSD für meinen Arbeits-Linux, und ich habe meinen Laptop. Ich wechsle die Platten, je nachdem halt, was ich gerade will, natürlich im ausgeschalteten Zustand. Und es war früher so, das Ganze lief mit einer UEFI zum Booten. Oh. Es hat super funktioniert. Ich hatte Windows, hab das Ding ausgemacht, die Platte reingesteckt, eingeschaltet, hat gebootet, hat funktioniert. Wieder ausgemacht, irgendwann mal zurückgewechselt, hat gebootet, hat funktioniert. Irgendwann mal nach einem Windows-Update hat das nicht mehr funktioniert. Einfach spontan. Windows konnte man immer reinstecken, rausnehmen, hat immer gebootet, aber Linux ging irgendwie nicht mehr. Das fand ich komisch. Okay, SSD rein, einen bootbaren Stick und dann mal Grub Install gemacht, einfach vielleicht irgendwas kaputt oder so. Es ist übrigens nichts auf der, nie irgendwas an der SSD kaputt gegangen, also das ist wirklich an der Hardware 100.
Okay.
Ja, dann hat es wieder funktioniert. Okay, jetzt muss ich halt jedes Mal, wenn ich die Linux-Platte wieder reingesteckt habe, meinen Grub-Install ausführen. Aber das war eigentlich irgendwie kein Problem. Skript geschrieben, an einen bootbaren Stick gekoppelt, einfach nur Stick reingesteckt, angemacht, das Ding hat Neustart gemacht, Stick wieder rausgezogen, fertig war's. Irgendwann mal gab es ein weiteres Update. Und dann hat es gar nicht mehr funktioniert. Dann ging auch das mit Grub-Install irgendwie nicht mehr. Und das war echt merkwürdig. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das jetzt irgendwie an den EFI-Optionen liegt, ob dich da wieder irgendwas rumgeschrieben hat. Ich habe echt viel ausprobiert und auch einen Haufen Leute befragt und das hat irgendwie zu nichts geführt. Also die haben auch gut an dem Teil rumexperimentiert. Also ist nicht an meinem Betriebssystem, aber halt an dem ersten Schritt vom Booten. Und es war einfach echt nur noch seltsam. Und dann habe ich jetzt einfach gesagt, ich stecke einfach auf den Legacy-BIOS-Modus um. Das funktioniert wenigstens zuverlässig. Mhm. Ich meine, es gibt ja auch irgendwie auf den EFIs die Möglichkeit, ein Stück Code irgendwie aufzuspielen, das dann mein Kernel lädt. Ich weiß nicht genau, aber oder zu sagen, lad mal bitte meinen Kernel. Ich finde, das mit den EFIs ist schon irgendwie eine komische Sache. Und ich glaube, das wäre dann vielleicht auch so eine Möglichkeit, da halt Charco einzuspielen. Okay. Also jetzt entweder halt per Update für, ja, für EFI oder halt direkt da irgendwelchen Loader-Code reinschmeißen.
Deswegen gibt es jetzt Secureboot heutzutage.
Ja genau, Secureboot macht das dann eben nur noch mit Betriebssystemen, die halt eine gewisse kryptografische Signatur haben, die halt von einem der Konzerne unterschrieben sein muss, die irgendwie ihre...
Nee, nicht unbedingt. Also wenn du einen guten UEFI hast, dann kriegst du meistens die Schlüssel dazu geliefert. Und dann kannst du selber auch Sachen sichern.
Ah, du meinst, nee, habe ich jetzt zum Beispiel gar nicht mitgekriegt.
Musste möglich sein. Das ist eigentlich das Grundidee von dem Secure Boot. Also für die, die es nicht kennen, Secure Boot ist ein Mechanismus, das Folgendes macht. Jedes Mal, dass du deinen Rechner startest, wird das Betriebssystem geladen, das ist immer so. Und jetzt brauchst du natürlich eine Prüfung, dass es irgendwie wirklich das Betriebssystem ist und nicht irgendwelche Schadsoftware. Und das ermöglicht man damit, dass man diese Prüfung von Signatur hat. Und dieser Code ist meistens in Hardware eingebacken und deswegen geht man davon aus, dass man die nicht so einfach angreifen kann. Und wenn man dann einen Schlüssel hat, dann kann man halt jedes Mal, dass man einen neuen Kernel hat, kann man das Ding signieren und sagen, hey, hier ist eine gültige Signatur für diesen Kernel.
Das Microcode-Zeug läuft halt immer auch nicht nur auf irgendwas, was man bemerkt, sondern halt auch auf Chips, wo man irgendwie nicht mit, wo man halt nicht so direkten Kontakt mit hat. Und da ist es halt doof, wenn sich da sowas einlistet.
Ja, genau.
Also ich stelle mir das halt irgendwie so vor, wenn man da an einen Keyboard-Controller oder sowas rankommt, dann ist es halt schon irgendwie sicherheitsrelevant.
Ja, da gab es vor kurzem mal so eine USB-Geschichte. Aber das ist jetzt, glaube ich...
Ja, wir gehen jetzt weiter. Okay.
Also gehen wir zurück zu diesen Kernel-Modellen.
Genau.
Wir haben jetzt geredet von monolithischen Kernel und von einem Microkernel.
Naja, Microkernel noch nicht so ganz erklärt. Also bei Microkernel geht es darum, dass man nur das Minimalste ins Kernel packt. Also meistens irgendwie Prozessverwaltung, Interprozesskommunikation, halt irgendwie eventuell zugehörige Sachen wie so Paging, also irgendwie Mechanismen, um virtuelle Speicherräume anzulegen, in denen dann die einzelnen Prozesse laufen, damit die quasi einen eigenen Adressraum für sich haben. Und ja, ist halt irgendwie ein bisschen Virtual File System und
vielleicht Rechte. Speicherverwaltung?
Ja, das ist ja irgendwie Virtual Memory Management und
ja, ja.
Ich meine, wie fasst du das? Mhm. Es gibt ja das Virtual Memory Management, also auf Grundlage von diesem Paging halt. Und es gibt Physical Memory Management, also ich verwalte die physikalischen Memory Frames. Und
das würde ich eigentlich mit Paging beschreiben.
Nur also ja, das Mappen, okay.
Hin und her mappen quasi und das neu einladen und wieder ausladen davon. Und mit Memory Management meinte ich jetzt eher so Sachen wie Malloc.
Ja, Malloc greift ja auf die Mechanismen zurück. Also wenn ich im User Space Malloc mache, dann gibt es einmal eben einen Syscall an den Kernel und der Kernel guckt, okay, wo habe ich noch physischen Speicher in meinem Arbeitsspeicher frei, also auf diesem DRAM-Chip. Der wird übrigens im Protected Mode linear adressiert, das heißt, er sucht sich halt irgendwie eine freie Adresse aus, die jetzt nicht von irgendeiner direkt reingemappten Firmware belegt ist.
Das hängt vom Malloc-Implementierung ab, aber ja.
Ja, man guckt halt einfach nach einem freien physikalischen Speicherframe. Dann mappt man diesen Speicherframe in diesen virtuellen Speicherkontext von dem Prozess halt an einer Stelle, also in dem Fall am Heap, also an einer fortlaufenden Adressnummer weiter. Also ist es so, dass wenn ich anfange Speicher zu allokieren, dann wird einfach nur diese die Adresse, die mir Malloc zurückgibt, immer größer, weil einfach den Speicher, den ich allokiere, immer hintereinander hinter mein Programm-Image in Arbeitsspeicher legt. Mhm. Wenn ich jetzt nicht irgendwelche komischen... Nein, das macht man im Normalfall nicht. Okay. Und dabei läuft man halt irgendwie diesen kompletten Speicherverwaltungs... durch die komplette Hierarchie und den Mechanismus. Das ist halt irgendwie so die Grundlage, die man als Programm haben möchte. Wenn man halt irgendwie immer mehr Speicher haben will und keine statische Speichermenge hat. Ich meine, so ein CAD-Programm oder ein Spiel will halt irgendwie deutlich mehr Arbeitsspeicher wie mein kleines LS oder
Cat. Okay. Mhm. Ja, okay, das war also Microkernel, also im möglichst kleinen Bereich. Da gibt es noch zwei, die wir uns jetzt ausgesucht haben, oder habe ich
jetzt? Ja, ja. Einmal das Hybrid-Kernel, also dann baut man irgendwie so ein Zwischending, wenn man sagt, ja, ich möchte doch noch irgendwie ein paar mehr Treiber in den Kernel reinmachen, aus Performance-Gründen, weil ich nicht irgendwie noch mehr Interprozesskommunikation dazwischen haben möchte, oder weil, keine Ahnung, mir das so umständlich ist, da Ressourcen zu reservieren oder sowas. Genau. Ich weiß ja nicht, wie man auf diese, nicht unbedingt, wie man auf die Design-Entscheidung kommt.
Also da kann ich dir was sagen. Also es gibt diese Tannenbaum-Torwalds-Geschichte, wo ich vorher davon erwähnt habe, wo halt der Microkernel und der monolithische Kernel sich gestritten haben. Der Torwalds hat gesagt, das kann man nicht machen aus Performance-Gründe. Also dieser Microkernel ist deswegen so langsam, weil du alle möglichst viele Sachen, die die Kernel macht, alles im User Space auslagert. Das heißt im Endeffekt, dass du jedes einzelne Mal die Programme austauschen musst und auch, dass die Kommunikation zwischen den Programmen jetzt via sogenannten Interprocess Communication läuft, also Interprozesskommunikation. Und dann muss das Programm halt sagen, oh, ich würde jetzt gerne diesen Block Memory an dem übergeben. Und dann musst du halt einen Prozesswechsel machen, dann muss der Kernel dieses Memory rüber kopieren und dann muss das andere gestartet werden und der muss dann benachrichtigt werden, oh, ich habe jetzt was gekriegt. Mhm. Und das ständig rüber kopieren, das insbesondere früher war das halt einfach zu ineffizient. Und deswegen kam man auf das Idee von Microkernel. Das hat auch Microsoft so gemacht. Die haben so um Zeiten zwischen XP und Vista, haben die sich auch überlegt, ha, das mit dem Microkernel, das ist eigentlich so schlau und das ist schon, führt schon zu einem stabileren System. Und dann haben sich das überlegt und wirklich einen Prototyp gebaut. Das war der quasi Vorgänger von Vista, wo sie sagte, okay, jetzt Microkernel, Punkt. Und das hat irgendwie nicht so gelaufen, insbesondere mit dieser ganzen Treiber und die Performance war nicht so toll. Und da haben sie sich eigentlich diesen Hybrid-Kernel überlegt. Mhm. Als einen der Leuten, ich meine, sie sind nicht die einzigen.
Ja, okay. Jetzt wissen wir auch, wieso man so eine Designentscheidung trifft. Also primär aus Performance-Gründen. Ich meine, wenn man jetzt sowas hat wie ein eingebettetes System, dann möchte man das ja... Also wenn man jetzt in einem eingebetteten System mit einem Betriebssystem mit mehreren Rechnern arbeitet, ich meine, das ist ja schon dafür richtig fortgeschritten, wenn man das ist normalerweise deutlich einfacher gehalten, dann möchte man ja auch irgendwie da dieses letzte bisschen Performance halt auch noch haben, weil die halt nicht so toll sind, was das virtuelle Speicherverwaltung anbelangt und so weiter. Und vor allem, weil die Plattform immer dieselbe ist. Wenn die Plattform immer dieselbe ist, habe ich immer dieselben Treiber im Kernel und meistens habe ich die dann auch noch selber geschrieben. Und dann habe ich kein so ein Vertrauensproblem, wie wenn ich jetzt irgendwie bei jedem Computer andere Treiber in meinen Kernel einlinken oder ja, reinpacken muss als Modul und das dann eben halt aus unterschiedlichen Quellen stammt, denen ich halt eventuell nicht so sehr vertrauen möchte. Klar, man muss irgendwie seinem Treiber schon vertrauen, weil der Treiber quasi die Hardware mit ansteuert und wenn ich jetzt meinem Festplattentreiber nicht vertraue oder meinem Dateisystemtreiber, dass der nicht findet oder dann ist es natürlich total doof, aber ich kann eben so grundlegende Sachen verhindern, dass der halt innerhalb meines Systems Instabilitäten erzeugt. Und ich meine, das ist ja das meistens so. Man geht ja davon aus, das Ding kann mit seiner Hardware gut arbeiten oder irgendwie mit seiner Hardware arbeiten, und ich möchte nur verhindern, dass es mein restliches System kaputt macht, dass, wenn halt mal der Treiber für das DVD-Laufwerk nicht funktioniert, dass eben nur das DVD-Laufwerk funktioniert und ich mit dem restlichen Computer noch das Ganze reparieren kann oder eben so weiterarbeiten kann.
Genau. Also dass nur das DVD-Laufwerk nicht funktioniert.
Ja. Genau. Genau. Dann gibt es noch das Exokernel. Beim Exokernel geht es halt irgendwie darum, man möchte die Treiber jetzt nicht direkt als Programm laufen haben, also als Prozess, der im Kernel läuft oder im User Space, sondern man sagt, der Treiber wird implementiert als Bibliothek und die Bibliothek wird während der Laufzeit geladen und dann halt von meinem Programm benutzt. Das heißt, die Applikation irgendwie entscheidet, was sie für einen Treiber nutzt, und führt dann eben die Funktionen aus dieser Library heraus aus. Das hat natürlich irgendwie auch ein paar Sicherheitsprobleme zur Folge. Genau. Aber der Einsatzzweck, also ich kann mal kurz mal nachgucken, ich habe hier noch einen Tab offen.
Genau.
Das ist für Distributed Operating Systems, also gedacht, und also das kommt vom MIT Exokernel Project, wenn das jemand nachgucken möchte.
Wir packen das dann auch nochmal auf der Website.
Ja, genau, wir packen das alles in die Shownotes.
Genau. Also, wenn ich es so richtig verstanden habe, bei mir war das Exokernel ehrlich gesagt auch neu. Ich habe das so verstanden, als willst du eine minimalen Schicht haben. Weil du hast ja ein verteiltes Betriebssystem, das heißt, du musst irgendwie mit mehreren Komponenten rechnen, und wenn da halt irgendwelchen Treiber Instabilitäten verursachen, oder wenn die Treiber halt einfach, du hast Treiber, die du gar nicht brauchst, das ist
ja schlecht, genau,
und das willst du halt nicht haben, und deswegen baust du es halt so als Exokernel. So habe ich das verstanden.
Ja, ist vielleicht auch wieder so minimalistisch und System ganz nützlich. Ich habe eine geringe Abstraktionsschicht, weil ich die nicht unbedingt brauche. Und ich habe halt meine ganzen Funktionen innerhalb von Bibliotheken und lasse die dann halt laden und benutze die dann. Das mag vielleicht für eingebettete Systeme so noch nützlich sein, wenn ich jetzt dann auch wieder großteils der Programme selber schreibe und nicht unbedingt irgendjemand Fremden in meiner Shell rumhacken habe. Das will man ja eigentlich nie, in einem Fremden an seiner Shell sitzen, aber so vom Prinzip her, man hat halt nicht viel Fremdsoftware dann auf dem System laufen.
Genau. Und wenn man eh nicht so wenig Fremdsoftware hat, dann ist es auch ein wenig ein kleineres Risiko, denke ich.
Ja, solange man die Schnittstelle nach außen irgendwie sicher hält, also sprich Netzwerkprotokolle und...
Klar, klar. Gut. Also nochmal zusammenfassend vielleicht. Es gibt vier Arten von Kernel-Architekturen. Die monolithischen Kernel, wo wir möglichst viel Funktionalität in einem Kernel bauen, als Performance-Gründer hauptsächlich. Und dann gibt es der Microkernel, das ist eigentlich das klassische Gegenteil, wo wir halt möglichst wenig drauf haben. Und dazu gibt es dann noch diesen Exokernel, was eigentlich noch weniger ist. Und es gibt diese Hybrid-Version, das liegt quasi zwischen der Microkernel und der monolithischen Kernel rein, wo man halt ein Trade-off macht und sich überlegt, okay, ich mache Microkernel, aber ich füge noch ein paar Sachen hinzu aus Performance-Gründen.
Genau, ich würde sagen, wir spielen erstmal ein bisschen Musik. Da sind wir wieder.
Genau, also wir sind im Def Radio bei FreeFM.
Radiofolge 275, Universe, Betriebssysteme und Kernel.
Und für die, die so gerne im Studio anrufen, leider ist dies eine aufgezeichnete Sendung, sollten wir vielleicht auch mal dazu sagen.
Ja, stimmt. Das heißt, es gibt leider keine direkten Antworten auf Anrufe. Ich weiß nicht, bist du dann, wenn wir das ausstrahlen, im IAC online?
Vermutlich eher nicht, wir sind natürlich über Mail erreichbar. Ich werde dann vielleicht auch in den Shownotes nochmal unsere Mail-Adresse reinstellen, in irgendeiner leicht anonymisierten Form, damit man uns halt noch Fragen stellen kann. Weil es kamen schon mal einige Fragen von vorherigen Folgen, habe ich gesehen. Gut. Also wir beantworten gerne irgendwelche Fragen und auch Korrekturen, wenn ihr sagt, oh, das habt ihr jetzt komplett falsch gesagt mit dem Exokernel zum Beispiel, dann hören wir das gerne.
Wir haben auch ein Gästebuch auf unserer Webseite. Das ist funktioniert, aber ich gucke selten rein.
Ich habe noch nie reingeschaut, glaube ich. Soll man machen? Schauen wir gleich mal rein.
Moment.
Das steht vielleicht ein Jahr drinnen.
Ja. Wir können hier mal runterscrollen. Na, okay. Da steht nichts Aktuelles. Ich hätte gesagt, wenn du was zur letzten Folge gewesen wäre, dann hätte ich das schnell aufgegriffen. Gut. Ja.
Was ist jetzt der letzte Folge? Meinst du jetzt der letzte Universe-Folge oder der letzte Folge, also der Homebrew-Geschichte von Matu und
Pai? Die letzte Universe-Geschichte oder was auch immer. Ich meine, das letzte Mal, das war eher so total spontan, ungeplant und ja, jetzt sind wir ein bisschen strukturiert, obwohl wir auch gerne abschweifen. Ja, ja. Ich meine, das hat ja schon mal jemand auf Twitter geschrieben, er hätte gerne irgendwie einen Moderator, der uns zurückhält.
Ja, genau. Ist nicht so einfach.
Ja, leider.
Also jetzt, wo wir einen Podcast haben, können wir natürlich beliebig rumschneiden. Ich habe das schon mal gemacht mit dieser Sendung über, wie heißt das, über diese Interviews von Markus. Da habe ich schon mal ein bisschen rumgeschnitten und so. Und vielleicht mache ich das dieses Mal sogar auch. Wir kriegen dann natürlich alle noch ein Probe hören. Und ich kann auch beliebig Sachen rausschneiden und irgendwie deine Wörter verformen und so. Aber du kriegst es noch zum Hören, bevor wir es ausstrahlen.
Ich hoffe. Also gut. Zurück zu unserem Betriebssystem. Es gibt noch einen weiteren Mikro-Kernel-Typ, und zwar dieses L4-Kernel-Design. Das L4-Kernel-Design geht halt noch ein bisschen weiter. Also im Normalfall hat man den Mikro-Kernel und so grundlegende Prozessorfunktionen schon implementiert, also wie jetzt diese Speicherverwaltung und Prozessverwaltung und so und Scheduling, also sprich so das, wann darf welche Prozesse eigentlich auf meiner CPU laufen, Ding. Und das L4-Kernel lagert noch viel, viel mehr aus. Das L4-Kernel lagert das Interrupt Handling aus, also das macht normalerweise eigentlich immer der Kernel. Also ein bisschen was muss es selber machen, wahrscheinlich sowas wie Exceptions oder sowas. Aber so im Prinzip lagert das noch mehr aus. Es lagert die komplette Speicherverwaltungsgedöns, also die schreiben hier tatsächlich, das Paging wird ausgelagert, auch in den User Space. Also die haben wirklich den Kernel noch weiter geschrumpft vom Design her.
Okay.
Auf wirklich das Minimalste, was irgendwie noch.
Okay, und dieses L4, ist das eigentlich so ein Forschungs-Spielzeug-Ding oder wird das wirklich eingesetzt von irgendjemand?
Ich kann mal schauen. Moment. Also das kommt von irgendeinem deutschen Informatikprofessor.
Von einem Informatikprofessor, ja. Das kann sehr verschiedene Sachen heißen.
L4 Microkernel Family. Ja, also das beschreibt halt irgendwie dieses grobe Design.
Das ist wirklich ein Design-Paradigma.
History, das kam halt hier zum Einsatz, L4. Commercial Deployment. Qualcomm. Mobile Station Modem Chipsets. Kernel, im November 2005 hat Qualcomm announced, dass sie die NICTA-Version von L4 in ihre Mobile Station Modem Chipsets einsetzen wollen. Also das findet tatsächlich Anwendung.
Okay.
Oder hat Anwendung gefunden. Also hier sind noch Einträge von 2008.
Und also Qualcomm ist diesen, wie heißt es nochmal?
Dieser große Chiphersteller für Mobilgeräte, also meistens so ARM Socks und
auch Apple Hardware machen die, glaube ich, wenn ich richtig im Kopf habe.
Ich dachte, also Qualcomm baut auch so Mobilfunkmodems und den ganzen Funkgedöns. Ich glaube, den Apple Chip, den baut Samsung. Ich bin mir aber nicht mehr sicher.
Vielleicht hat sich auch über die Jahre mehrmals verändert. Vielleicht, weil ich sehe hier gerade auf deine schöne Wikipedia-Seite da SEL4 stehen und da habe ich mich wieder erinnert, dass ich tatsächlich vor nicht so langer Zeit mal ein Paper gelesen habe dazu. Das ist nämlich einen tatsächlich durchverifizierten Kernel. Und da haben, das ist natürlich auch so ein Vorteil von so einem ganz, ganz dünnen.
Ja, natürlich, das lässt sich echt verifizieren. Aber die Frage ist, ob ich so einen Kernel irgendwie haben möchte. Schön, er ist voll verifiziert, Wer was zur Formal Verification wissen möchte, dazu gibt es einen Chaos-Seminar und der Podcast ist auch im Internet verfügbar auf unserer Webseite. Dann, ja, das ist interessant. Also natürlich, das ist irgendwie einfach, dass man das dann verifizieren kann, aber ich möchte irgendwie so einen Kernel nicht, ich weiß nicht. Ja, ich will diese letzten Komponenten doch noch irgendwie in meinem Super-Root-Dings behalten.
Ja, aber du kannst ja diesen Scheduling-Teil jetzt einzeln verifizieren. Also wir haben schon mal über sicheres Programmieren auch eine Folge gehabt und da kam auch dieses Formal Verification nach vorne. Ich glaube sogar dieses SEA4 haben wir da auch
kurz angesprochen. Ja, wir haben es erwähnt.
Oder vielleicht nicht mit Namen, aber wir haben auf jeden Fall das gemeint. Und da das große Vorteil ist halt, dass du, je kleiner die Teile sind, je besser zu verifizieren.
Moment.
Das ist einfach das Coole dran.
Hier steht noch, the Apple A7 chip contains a secure enclave processor running a modified L4 operating system. Mhm. Im Apple A7 ist auch noch drin. Mhm. Also tatsächlich noch ein populäres Ding. Gut, okay. Wir haben jetzt halt dabei sind, das ist das L4-Kernel, oder war es das L4? Nein, das war nicht das L4-Kernel. Diese Speicherkontextgeschichte. Es ist so, dass man, damit man den Speicherkontext oder den Programmkontext wechseln kann, muss man eine Routine innerhalb des Kernels aufrufen, dass diese ganze Operation ausführt. Die Routine wird normalerweise ausgelöst von einem Hard-Interrupt, der von einem Timer-Chip kommt. Also in regelmäßigen Abständen wird er ausgelöst und das Kernel entscheidet dann, wechsle ich jetzt den Prozess oder wechsle ich ihn nicht und gegen welchen tausche ich ihn ein.
Ja, okay.
Und wenn ich den Prozess wechsle...
Ja? Das ist der Scheduler, ja?
Ja. Und wenn ich den Prozess wechsle, muss ich eben auch dessen Speicherkontext irgendwie tauschen.
Ja? Vielleicht kurz, Speicherkontext heißt in diesem Fall das einzelne Speicherbereich von dem Programm, das gerade läuft und das Programm, das nachher laufen soll. Habe ich das richtig?
Ja, also man muss nicht unbedingt irgendwie das komplette Programm kopieren oder sowas, sondern da gibt es so ein Ding, das nennt sich Page Directory. Das ist quasi eine Tabelle, die zeigt quasi an, welche meiner virtuellen Ausführadressen quasi ist mit welcher physischen Speicheradresse verknüpft. Und wenn ich sage, ja, ich wechsle den Speicherkontext, da ändere ich einfach die Verknüpfung zwischen meinen virtuellen Adressen und meinen physischen Adressen und das kann man halt als kompletten Kontext quasi austauschen. Mhm. Also man muss es nicht einzeln machen.
Also dann kann man den Kontext austauschen oder dass man den kompletten Memory irgendwie kopieren muss nach woanders und dann irgendwas Neues einladen, sondern man braucht nur diesen einzelnen sogenannten Pages auszutauschen.
Ja, genau.
Und die sind meistens in der Regel etwa, ich glaube, 4 Megabytes groß.
Ich glaube ein Megabyte, Moment, du hast 1024, das Page Directory ist 1024 Einträge groß, das heißt 4 Kilobyte. Dann hast du 1024 Page Tables.
Ja.
Das heißt, du bist aber 1 Megabyte. 1024 mal 4 Megabyte. 1024 mal 4 Kilobyte.
Also ich habe früher, glaube ich, 4 Megabyte gelernt, aber ich habe auch gelernt, dass es halt sich programmieren lässt.
Ah,
also,
nein, es geht weniger, und zwar wenn du 4 Megabyte Pages nutzt. Du kannst es umschalten.
Ja, genau, das meine ich ja.
Dann ist es, glaube ich, 1 Megabyte. Geteilt 4. Ja.
Genau.
Und das Problem ist halt, wenn man diesen Interrupt auslöst, muss eine Speicheradresse im aktuellen Speicherkontext angesprungen werden. Und man möchte natürlich nichts innerhalb meines User-Space-Programms anspringen, sondern innerhalb meines Kernels. Das heißt, ich muss auf jeden Fall ein Stück von meinem Kernel im User-Space-Programm gemappt haben. Natürlich kann ich über die virtuelle Speicherverwaltung sagen, halt, stopp, dieses Stück Speicher ist von meinem Benutzerprogramm nicht antastbar. Das darf nur meine Interrupt-Routine oder halt mein Kernel-Programm benutzen. Mhm. Und Linux geht halt so weit und sagt, das oberste Gigabyte in meinem virtuellen Speicherkontext, das gehört komplett Linux, das ist für Linux reserviert und
da liegen dann,
und da liegen dann halt die ganzen RAM-Strukturen für Scheduling, da liegt der ausführbare Code des Linux-Kernels und wenn die Interrupt-Routine ausgelöst wird, dann springt die CPU quasi zu einem Stück direkt ins Kernel rein ohne Probleme und du hast gemeint, da gibt es so ein Problem, nämlich wenn ich eine Lücke in meinem Linux-Kernel finde, dass ich dann quasi schon die Adressen kennen. Also wenn man einen Exploit ausführen möchte, muss man irgendwie wissen, wo sich der Exploit-Code innerhalb des Speicherkontextes befindet. Und das scheint dann relativ einfach zu funktionieren, wenn man ja irgendwie die grobe Adresse schon kennt.
Also ich sag mal vergleichsweise einfach.
Vergleichsweise einfach. Wenn man die grobe Adresse schon kennt, wo ungefähr gelandet ist, weil man ja weiß, das ist irgendwie im obersten Gigabyte und man weiß dann noch genauer, okay, es ist wahrscheinlich überhalb unseres ausführbaren Linux-Kernel-Codes, es ist dann in der RAM-Struktur, die höchstwahrscheinlich da und da liegt, und dann ist es irgendwie schon einfacher, wenn man die obersten Bits der Adresse vielleicht schon kennt. Ich kenne mich mit dem Angriff jetzt nicht so aus. Und man könnte dem halt irgendwie vorbeugen, indem man dem Kernel einen komplett eigenen Speicherkontext gibt und eben nur noch diesen letzten Stub oben in die User-Mode-Programme reinmappt, der einfach nichts anderes macht, wie den Speicherkontext wechselt zu dem Kernel-Speicherkontext, der da halt komplett individuell ist, und da kann man halt ISR benutzen, um halt irgendwie den Speicher ein bisschen zu verschieben, dass es deutlich schwieriger ist. Und
als Angreifer musst du dann auch quasi blind raten, wo ich jetzt genau in meinem Kernel-Space eigentlich überhaupt lande. Weil ich habe vielleicht einen Exploit in irgendwelchen System-Call gefunden, was ja relativ selten passiert natürlich. Und dann komme ich irgendwo. Aber wo ist irgendwo? Also ich habe wirklich keine Ahnung. Und ich kann auch nicht aus dem Kernel-Space sofort wieder auf dem User-Space zurückgreifen. Das geht auch nicht mehr. Das wird tatsächlich in der Praxis eingesetzt von einem Betriebssystem, das wir noch nicht genannt haben, nämlich das ist Apple OS X da. Da haben die das als, ich glaube, einen der wenigen. Die benutzen auch einen Microkernel noch. Zumindest irgendwas, das von Microkernel herkommt. Jetzt habe ich...
Dieses Darwin.
Nee, Darwin ist es nicht. Darwin ist Android.
Nee, Android ist Linux-Kernel. Darwin ist OS X-Basis, wenn ich das richtig weiß.
Ich dachte da, ach nee, ich vertausche es mit Dalvik, genau, da, du hast recht, ja, sorry.
Darwin Kernel. Ist auch ein Open Source Projekt und Apple bot da irgendwie drauf auf. Die haben ASL auch drin?
Also das, mein letzter Stand, was einige Jahre her ist, das war eine Masterarbeit von Kumpel von damals. Der hat uns von diesem Angriff erzählt und danach gesagt, ja, das haben die in Apple zwar richtig gemacht, aber da mit diesem ASL-Implementierung, da gibt es noch einige Haken. Also sowohl im User Space als auch im Kernel Space wurde zwar ASL-Space Layout Randomization eingesetzt, aber nicht so zuverlässig. Also ich glaube, da war das Problem bis 10.5 oder so, dass das Mapping einmal nach dem Boot festgelegt haben. Oder kann man halt durch Ausprobieren einfach die Speicheradresse rausfinden, wenn man den dann hat und der Rechner nicht neu startet, dann hat man trotzdem das Problem wieder.
Okay. Ja, ein gewisses Mapping muss man ja nach dem Booten festlegen, damit man den Initcode irgendwie durchgeprügelt kriegt. Weil du brauchst irgendwie einen gewissen Start-Stack, du brauchst irgendwie ein gewisses Grundverständnis, so wie dein Kernel-Speicherkontext aussieht, damit ich das Ganze irgendwie sinnvoll benutzen kann. Genau. Also das klingt ganz sinnvoll, ich glaube. Also Univers hat es aktuell implementiert wie Linux. Also nicht irgendwie, weil Linux da das große Vorbild für war, sondern weil es irgendwie die praktischste Methode war, das Ganze einzufügen. Weil man hat nicht so viel Arbeit mit den Speicherkontexten. Man muss nicht jedes Mal wechseln. Es ist auch eine Performance-Entscheidung. Wenn man jedes Mal dann den Kontext zum Kernel-Kontext wechselt, dann, ich weiß nicht, wie das mit dem Caching aussieht, aber ich glaube, es ist vom Caching her ein bisschen negativ und es dauert halt Zeit, bis das Ganze umgestellt ist. Und wir haben gesagt, ja, wir sparen irgendwie Zeit und das ist einfach zu programmieren, also lass uns das machen. Aber jetzt, wo ich das weiß, ich muss jetzt auch ein paar mehr Paper lesen, ich tue es mal auf die To-Do-Liste für die 1.0-Version von Kernel. unter Priorität weiß ich noch nicht.
Also erstmal da einlesen, glaube ich.
Genau.
Also du hast jetzt, glaube ich, zum ersten Mal in der Sendung Universe gesagt, man sollte da vielleicht nur wieder kurz Hintergrund geben, bevor wir dann auch ins nächste Thema reinspringen.
Also, ich habe mit Freunden vor einer Ewigkeit angefangen, das Universe-Kernel zu entwickeln. Das ist so ein selbstentwickeltes Betriebssystem-Kernel. Vom Design her verfolgen wir eher einen Mikro-Kernel. Also wir wollen nicht groß Treiber reinschmeißen, was halt irgendwie drin sein muss, ist drin und halt VFS wäre jetzt schönes. Wir wollten es halt irgendwie Unix-kompatibel halten, also da gibt es auch so einen schönen Standard dazu, dass man halt auch einen Haufen Programme standardmäßig drauf ausführen kann. Es ist halt aktuell so ein Hobby-Ding und wir suchen auch Leute, die darauf mitentwickeln. Wir benutzen GitHub als Entwicklungsplattform und
kann also jeder mitmachen.
Genau.
Eine Frage habe ich. Du hast gesagt, Unix-kompatibel. Meinst du damit auch POSIX-kompatibel?
Ja.
Oder ist das noch wieder eine getrennte Sache?
Ich glaube, das wird definiert auf dem POSIX-Standard. Mhm. Also ich habe die PDFs zum POSIX-Standard bei mir rumliegen und gucke auch gelegentlich rein. Der Application Binary Interface, den muss ich mir irgendwie von ein paar Seiten zusammensuchen, weil wir da so ein bisschen Linux-Kompatibilität halten wollen, vor allem was halt die Dateibefehle angeht und ein bisschen weiter, dass wir vielleicht, wenn es denn irgendwie klappt, nativ binäre Linux-Programme ausführen kannst. Die Frage ist, ob das dann irgendwie sinnvoll funktioniert, eben nur mit den Syscalls, weil bei Linux hast du schon so eine Streuung durch das, dass es halt unterschiedliche Distributionen sind, dass halt die Dateipfade immer irgendwie anders sind, aber es gibt halt auch einen Haufen Programme, wo du halt relativ unabhängig davon arbeiten.
Ich denke, du kannst auch mit einem relativ dünnen halt Übersetzungslayer quasi à la One irgendwie.
So ist es auch gedacht, dass bei Syscalls, die jetzt nicht im Kernel implementiert sind, also jetzt nicht gerade die grundlegenden Dateisystemgeschichten, sondern halt kompliziertere Sachen, weiterlaufen, also weitergeleitet werden an irgendwelche Treiber Pipelines oder Systemprozesse, die dann halt.
Ja. Also um es mal zusammenzufassen, es soll möglichst Linux-kompatibel sein und es wird quasi, wenn dann eine dünnen Schicht geben, wo es übersetzt wird und das Universe ist halt eine Art Microkernel, der dann Linux-kompatibel größtenteils sein wird.
Ja.
Und was war denn euer das große Ziel bei euch?
Also Linux-Kompatibilität war nicht das große Ziel, es war so, ja, wenn es klappt, dann klappt es und wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Okay. Das große Ziel war erstens irgendwie eine kleine Plattform zu bauen, ja, wie halt diese anderen Microkernels davor, wie das L4, nur halt nicht ganz so extrem. Und was wollten wir machen? Ja, ein eigenes Betriebssystem, weil das halt irgendwie gut dokumentiert ist, weil durch Linux steigt irgendwie keine Sau durch. Und also natürlich irgendwie,
ja,
man darf es nicht sagen.
Außer
Linus Torvalds.
Vielleicht.
Also ich meine, ich kann schon irgendwie Module durchlesen und ich verstehe aber so das große alles, das geht dann halt nicht mehr. Und ja, wir haben halt irgendwie ein paar eigene Designideen, wie jetzt zum Beispiel UniACP als Protokoll zur Kommunikation zwischen Treibern und also es hat jetzt nicht irgendwie so eine spezielle Anwendung, weil es irgendjemand gesagt hat, ja, wäre doch toll, wenn wir ein Betriebssystem für Plattform X hätten oder sowas, sondern wir haben es halt frei angefangen, weil wir irgendwie eine Alternative haben wollen, die halt ein paar mehr Features hat, die irgendwie ein bisschen weg sind von diesem mega fetten Linux-Kernel, wo ich Dokumentationsschwierigkeiten habe, sondern ein kleines, gut dokumentiertes Kernel.
Ja. Und dann reden wir jetzt, glaube ich, auch über das nächste Thema, das wir uns noch überlegt haben. Und zwar ein der größeren Probleme, glaube ich, von so Microkernel, wie baue ich jetzt da Treiber ein? Und wie sorge ich, dass all meine Hardware funktioniert?
Ja.
Das ist zum Beispiel im Linux, was vielleicht ein relativ bekanntes ist, ist es ein Riesenproblem, da ist irgendwie Hardware, aber es funktioniert alles nicht. Wie habt ihr das gelöst?
Gelöst ist es noch nicht. Es gibt Entwürfe dafür und wir haben Teilimplementationen, die wir wahrscheinlich wieder verwerfen werden. Also mal so, wie es Linux macht. Treiber werden entweder als Module geladen oder direkt zum Kernel gelinkt. Und man kann sich das so vorstellen, die haben halt festgelegt, okay, ein Treiber hat eine Handvoll C-Funktionen und die werden halt zum Beispiel zum Starten oder zum Beenden aufgerufen oder zum Lesen von Dateien oder sowas, wenn es jetzt ein Dateisystemtreiber ist. Und das Problem ist halt, die Treiber laufen alle im Kernel-Modus. Das heißt, wenn ein Treiber Scheiße baut, dann zerschießt mir mein ganzes System. Linux unterstützt auch User-Mode-Treiber, aber die meisten Treiber sind halt irgendwie Kernel-Mode-Treiber. Und ich meine, hast du das mit den AMD-Treibern mitbekommen? Also es ist so, AMD hat ja bisher einen proprietären Grafiktreiber und es gibt eine Open-Source-Alternative, die unabhängig ist von die entwickelt worden ist, ich glaube nicht ganz unabhängig, die haben schon irgendwie miteinander gearbeitet, aber das waren zwei unterschiedliche Projekte.
Ist es nicht Nvidia, wovon du gerade redest?
Das ist AMD. Okay. Nvidia bleibt komplett proprietär. Bis auf, da gibt es auch wieder so Leute, die Reverse Engineering machen und so eigenes.
UV heißt das und das funktioniert nicht.
Das funktioniert, ja.
Gar nicht, nee.
Und AMD sagt halt, ja, sie möchten die Treiber komplett offenlegen, aber sie dürfen nicht, weil sie zusätzlichen Code zugekauft haben. Ich glaube, es waren die Videocodecs. Und deswegen machen sie das folgendes. Das Kernel-Modul wird Open Source und sie machen den Rest in den User Space. Und du kannst also der Rest ist halt irgendwie alles Open Source bis auf das, was sie halt nicht dürfen, und du kannst es dann halt aussuchen, ob du das Closed Source Zeug nutzen möchtest oder nicht, und sie verschieben halt irgendwie den Großteil davon jetzt in den User Space und den machen sie halt quelloffen. Ich glaube, sie merchen sogar mit diesem Radon, so heißt glaube ich der Open Source Treiber.
Ja, ist genau. Der, das ist auch der früher Kartennamen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Also früher gab es Radeon-Karten von damals noch ATI.
Ja, die hießen auch unter AMD noch relativ lange so. Bis okay. Jetzt zur aktuellen Serie, da haben sie sie umbenannt in R7 und R9. Aber ich glaube, das R steht immer noch für Radeon.
Aber früher gab es auch mal R für Radeon. Also früher rede ich jetzt von vor 10 Jahren oder so.
Ja. Ein bisschen wieder zurück zu unseren Treiber-Interfaces.
Genau.
Also, dafür haben sie halt irgendwie ein bisschen standardisiertes Format gemacht und das Ganze wird halt irgendwie ins Kernel gelinkt oder halt nicht, indem es halt dann im User Space läuft. Mhm. Bei Windows weiß ich jetzt leider nicht Bescheid, aber ich denke, dass es ähnlich läuft.
Ja, genau. Also da gab es ein altes Modell und ein neueres Modell. Die genauen Details haben wir jetzt nicht genau, und ich glaube, die können wir auch nicht alle besprechen, weil das ist ein richtig komplexes System. Aber es gibt das Windows Treiber Model, das ist quasi das Modell, das ich glaube bis XP verwendet wurde, wo halt die Treiber einfach, wie gesagt, im Kernel reinhängen. Und danach haben sie mit dieser Umstellung auf Vista, was dementsprechend auch zu tun hat mit dieser Microkernel-Geschichte, haben die umgestellt auf ein neueres Treibermodell, wo die sich wirklich überlegt haben, wie isoliere ich jetzt die Treiber, sodass wenn einer abstürzt, dass dann nicht das komplette System runterschießt. Eigentlich genau die gleiche Geschichte. Der hat nämlich sehr viele Probleme mit halt älterer Hardware, was dann einfach irgendwie abgestürzt ist, weil das würde halt, das ist halt Code, das von irgendwelchem Geschäft herkam, das es vielleicht gar nicht mehr gibt, und die wollten dann trotzdem noch diese Hardware unterstützen. Mhm. Und in Linux ist das alles irgendwie reverse engineered und deswegen haben wir das Problem nicht so, weil das ist irgendwie Open Source Code und es liegt halt offen.
Und das kann man irgendwie
patchen. Oder es funktioniert einfach gar nicht. Genau.
Ja.
Es wird gepatcht oder es funktioniert einfach gar nicht. Und in Windows war es halt so, es gibt Treiber und die tun so halb und die schmieren mal ab und das ist nicht so gut. Und deswegen haben sie da, sich da ein neues Modell überlegt. Dann, deswegen war es auch so, dass mit Vista kam halt das Problem, dass richtig viele Rechner halt, viele Hardware halt nicht mehr funktioniert hat mit Windows, weil sie eben diese Sachen rausgeschmissen haben.
Mhm. Ja. Mhm. Und wir haben halt gesagt, okay, wenn wir das Ganze schon so vom Kern abstrahieren, müssen wir jetzt erstens irgendwie ein Protokoll spezifizieren, das ein bisschen Kommunikation zwischen den Treibern regelt, das ein bisschen standardisiert. Wir sind dann mal auf dieses CDI-Teil gestoßen. CDI steht für Common Driver Interface. Das hat die deutsche Betriebssystementwickler-Community zusammengefrickelt. Das ist ein Quasi-Standard, der festlegt, ja, wie hat ein Netzwerktreiber auszusehen von dem Funktionsumfang her, wie hat ein Block- oder Filesystemtreiber auszusehen, also jetzt auch auf Funktionsebene. Und die haben halt gesagt, okay, wir haben hier diese Standardheader und die definieren halt irgendwie unsere Standard, nicht Makros, Structs, genau. Mhm.
Also Datenstrukturen.
Ja, und du schreibst deinen Treiber immer irgendwie gleich, du legst halt einen Array mit Funktionen fest, die halt standardisiert sind, also du hast es halt, es gewittert gerade, ich glaube,
ja, genau.
Wir brechen die auch damit mit ab und sind dann
genau, hoffentlich bis gleich dann.
So, da sind wir wieder bei der Dev Radio Folge 275, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, genau, also auf Radio Free FM.
Oder als Podcast im Internet.
Ja, und auch als Podcast im Internet. Aber wir sollten ja auch das Radio ein bisschen vorantreiben, ja?
Ja, stimmt.
Wir sind ja so nett, dass wir eine Sendeposition haben da.
Wir waren vorher beim Common Driver Interface. Ich habe gerade mit Renz ein bisschen drüber gesprochen, wie wir das Ganze geregelt haben, dass dem Betriebssystem irgendwie ersichtlich ist, welche Funktionalitäten der Treiber bietet. Dazu machen die CDI-Leute, also die, die das standardmäßig mal implementiert haben, folgendermaßen. Sie nehmen das Struct, in der halt deklariert ist, um welche Geräteklasse es sich handelt und welche Funktionen dieser Treiber kann, also zum Beispiel für den Netzwerktreiber Package Send und Receive. Und das Ganze wird dann in eine separate Section in der ausführbaren Datei abgelegt. Natürlich stellt sich da das Problem, dass nicht jedes ausführbare Format dynamische Sections kann, also dass man beliebig einfach nochmal die Section unten hin klatschen kann. Mhm. Das L-Format, also das, was Linux standardmäßig benutzen, was wir auch benutzen, scheint es zu unterstützen, aber ich weiß auch nicht, ob es auf jeder Architektur gilt. Das ist halt irgendwie nicht ganz so die elegante Lösung, die man so haben möchte, dass es auf einmal formatabhängig ist, was der Treiber so tut.
Ich glaube, es ist auch eher so ein fiesen Hack, würde ich das
beschreiben. Ja, das habe ich mir auch gedacht, wo ich das erste Mal gelesen habe. Mhm. Also, ich bin da so rangegangen, okay, wir haben ein eigenes Treiber-Interface und CDI-kompatibel sein wäre doch eigentlich ganz nett. Die haben hier schon so ein paar nette Treiber geschrieben, die alle ganz in Ordnung aussehen und das erspart uns ein bisschen Arbeit. Also nicht jetzt so, als ob wir Copy-Paste einfach Treiber zu uns reinschieben würden, aber es nimmt halt schon irgendwie Arbeit ab, wenn das mal jemand vor uns implementiert hat, wo man das einfach nur durchgucken kann, nachprüfen kann, damit arbeiten kann oder es eben als Referenzimplementierung nutzen kann. Und ob, wenn die Leute es jetzt bei unserem Betriebssystem, also die es eventuell irgendwann verwenden möchten in ferner Zukunft, auch die Gelegenheit hätten, diese Treiber zu nutzen. Und das sind also Sachen dabei wie EXT2-Dateisystemtreiber, Floppy-Treiber, HD-Audio, ISO9660, also das ist der CD-Treiber, wenn mich nicht alles irrt, also der Dateisystemtreiber für CDs, genau. PCNet, RTL8139, das ist eine Netzwerkkarte von Realtek.
Das ist sogar X2 drin, sehe ich.
Ja, ja. ATA, einfach so ein paar nette Sachen, die einfach irgendwie ganz praktisch wären.
Wo wahrscheinlich auch ganz schön ist zum Testen, oder? Weil mir wenn ich so ein Betriebssystem habe, der muss dann irgendwie das testen können. Du willst ja nicht alle Treiber schreiben.
Ja, also der RTL8139 Treiber, der ist relativ einfach zu schreiben, das habe ich auch schon mal gemacht. Und das Tolle ist, man hatte ja schon direkt Anbindung ans Netzwerk durch die virtuelle Maschine.
Ja.
QEMU kann ja die RTL8139 emulieren und sich dann an den Computer anbinden und du kannst da schön Pakete senden und empfangen und das als Debug-Schnittstelle nutzen. Mhm. Oder du kannst das eben so über die Standardwege machen. Ich ändere was im Code und lasse mir da schön was ausgeben. Mhm. Aber ja, das ist ein bisschen aufwendig.
Dieses RT, ist das wirklich so ein, wie heißt es nochmal? Kommt das von Realtek?
Ja, ja, RTL steht für Realtek und 8139 ist die Seriennummer der Netzwerkkarte.
Ja, klar.
Ist auch schon ein etwas älteres Ding. Ich hätte mal so ein Ding in der Hand.
Ich dachte, das war so ein Wireless-Treiber, weil die heißen bei mir auch irgendwie RT irgendwas, obwohl die mit Realtek gar nichts zu tun haben.
Gibt bestimmt von Realtek Wireless-Karten.
Ja, aber es war keine Realtek-Karte.
Ja.
Auch kein Realtek-Tipshirt. Naja, gut, egal.
Man kann das bestimmt auch anders regeln, die CDI-Leute stellen es einem ja frei. Das Binary muss ja nicht kompatibel sein, sondern der C-Code. Das heißt, ich schreibe als Betriebssystementwickler eine Library, zu der ich dann einfach meine Treiberimplementation link. Also die sagen auch noch vorher, okay, als Betriebssystementwickler, leg mal bitte folgende Header-Files bei und die sind dann zum Kompilieren da. Und da stehen dann so Definitionen drin, oder eben Prototypen für Listenfunktionen, für, ich weiß nicht, was alles für Funktionen. Einfach die das Betriebssystem, bzw. die Betriebssystembibliothek, die den CDI-Wrapped zur Verfügung stellen. Und die legen die ja nicht fest, irgendwie das Binary muss so oder so aussehen, sondern die sagen, okay, das ist das Interface auf der C-Ebene und alles, was drunter liegt, ist deine Aufgabe. Und es macht es halt ziemlich generisch, solange die Treiber halt Open Source sind, die ins eigene Betriebssystem einzubetten, egal ob das jetzt in monolithisches oder Mikrokernel ist.
ach, wenn es nicht Open Source ist, dann müsste das doch gehen. Da muss halt nur der Hersteller von diesem Treiber hergehen und das irgendwie runterkompilieren, oder?
Ja, genau.
Also ich stelle mir das so vor, als gehe ich als irgendwie, ich weiß nicht, AT oder so, also AT gibt es nicht mehr, AMD, gehe ich her und kompiliere meinen Treiber für Platform XY und dann funktioniert das halt. Oder
genau.
Ist es dann...
So ist es gedacht.
Oder muss ich dann für jeden neuen Kernel quasi neu kompilieren?
Du müsstest für jede Betriebssystemplattform mit einer anderen Bibliothek linken und je nachdem wie es aussieht, halt auch mit anderen Header-Files kompilieren. Aber normalerweise sehen die Header-Files ziemlich gleich aus. Es gibt nur eine Datei, die heißt CDI OS-Step, sind die Operating System Dependencies und das legt zum Beispiel diesen komischen Hack fest, dass es beim ELF-File dann extra Section aufmacht oder sowas. Deswegen haben die es als Makro gemacht, dass es beim Kompilieren schon so hingebogen wird. Das ist nicht mehr schön, finde ich.
Nee, ich hasse Makros.
Oh, da habe ich mal sowas Nettes gemacht. So, aus 10 halbe eigene Programmiersprache mit Makros gebastelt, damit ich anständig Lua-Klassen, also C++-Klassen in Lua rappen kann.
Bitte mach das nicht.
Hey, du darfst einfach nur keine Fehler machen, du musst nach meiner Spezifikation arbeiten. Aber es funktioniert verdammt gut. Ja, und es ist sehr, sehr komfortabel.
Ja,
ja. Ja, Makros machen irgendwie das Leben ein bisschen einfacher, wenn man weiß, wie man sie benutzt. Das Problem ist, hier ein Pay bringen zu können, wie man das benutzt. Weil Makros, das ist meistens so, ich hacke meinen Compiler oder meinen Präprozessor, damit das irgendwie funktioniert.
So ein Präprozessor ist so hässlich.
Ja.
Wir sollten, glaube ich, da nicht vom Thema abschwenken. Ich kann da noch viel dazu schimpfen, aber mache ich jetzt nicht.
Okay.
Also, das ist diesen Common Driver Interface.
Ja.
Und das wird von Linux irgendwie unterstützt oder gar nicht unterstützt?
Nee, also ich habe jetzt noch keine Unterstützung dazu gesehen. Mhm. Es kommt aus der Hobby-Betriebssystementwicklerszene, vor allem aus der deutschen. Ich habe mal ein amerikanisches Äquivalent gesehen, worunter immer so Kommentare standen wie, ja, tut es nicht. Es fordert doch proprietäre Treiber, wenn man nur einmal einen Treiber schreiben muss, den er einfach kompiliert und dann so als Binary verteilt oder sowas. Weil die das irgendwie, glaube ich, ein bisschen besser deklariert hatten. Und man sollte niemals sowas fordern wollen, weil wenn die Treiber quelloffen sind, dann hat man dann Community und sowas und das ist doch immer viel schöner.
Wenn.
Ich meine, wenn es wie bei OpenSSL ist, dass dann einfach nur 3 Leute das ganze Ding maintainen über Jahre.
Hör auf. Nee, gut. Ich glaube, das größere Problem mit proprietären Treiber ist es irgendwie... mit offenen Treiber muss ich sagen, ist das zwar, dass du immer noch das Problem hast, dass du irgendwie die Hardware kennen musst und dass die meistens nicht Open Source ist. Also ich stelle mich nicht vor, dass Nvidia jetzt der neuen Videokarte irgendwie die Blueprints von dem Teil da ausgibt und sagt, schau mal, unsere tolle neue Videokarte funktioniert genau so, damit jeder es nachbauen kann.
Ich meine, AMD und Intel machen das mittlerweile relativ gut, die geben die Spezifikationen und die Ansteuerungsgeschichten frei. Also die Docs habe ich schon gelesen. Also zumindest bei Intel, also ich habe irgendwie rausgekriegt, wie ich an den 2D-Blitter rankomme. Das ist ganz nett.
Ja, okay.
Und wie du irgendwie Identification machst, da haben die so schöne Sections, wo dran steht, so identifizierst du die Karte.
Mhm.
Die Docs sind eigentlich ganz anständig geschrieben.
Ja, okay.
Aber bei AMD war das ein bisschen komisch. Ich habe es mal versucht, also das habe ich mit Nico auch mal besprochen. Es hat irgendwie teils ein bisschen funktioniert, aber es war echt komisch.
Also ich glaube, was ich gelesen habe, ist das größere Problem bei zum Beispiel Nvidia-Treiber ist, dass es halt von Nvidia einen proprietären Treiber gibt und dieses Nouveau manche wahrscheinlich kennen, ist halt die Open Source Nvidia Treiber und der ist halt fast komplett reverse engineered, weil irgendwelche Sachen da auf diese Karte geschrieben werden müssen an irgendwelche Stellen, insbesondere für 3D-Effekten und da weiß man einfach nicht, wie das Ding funktioniert. Das war damals Stand der Dinge. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist.
Ich glaube auch, also bei AMD ist es halt so, die haben jetzt gesagt, wir helfen denen mit, beziehungsweise wir veröffentlichen jetzt alles Open Source, was wir irgendwie können.
Ja, das war schon zu ATI-Zeiten. Also vor AMD es gekauft hat, war das schon so, dass die Open Source Treiber ausgegeben haben.
Mhm.
War zwar nicht gut, haben die Leuten gesagt, aber die gab es zumindest.
Mhm. Ja, und Nvidia hält sich da halt ziemlich konservativ und sagt, nee, wir geben nichts her.
Das ist... Nee, ja, gut. Und Intel ist da, glaube ich, auch relativ flexibel.
Ja, die sagen, hier gibt es Open Source, aber die sind alle standardmäßig integriert, deswegen funktionieren Intel-Grafikkarten auf Linux immer so schön.
Ja, genau, deswegen habe ich niemals irgendwelche komische Grafikbox, war ich so froh damit.
Also das, was bei mir nicht funktioniert, ist irgendwie so die Switch-Geschichten wie Nvidia Optimus, dass ich einfach schon die Grafikkarte zuschalten kann. Das hat
ausschalten, oder?
An- oder ausschalten, das geht beides. Du kannst sagen, diese Anwendung bitte 3D beschleunigen.
Das funktioniert unter Linux auch gar nicht, oder?
Das funktioniert anscheinend schon. Also Ubuntu hat es früher mal funktioniert, wo ich dann die Distro gewechselt habe und wo ich dann mit Peters Computer das probiert habe und der hatte ein neueres Ubuntu, da ging es schon wieder nicht mehr. Also das Feature läuft irgendwie nicht stabil.
Da ist Nvidia dann schuld, weil die sollten deren Treiber damit heben.
Naja, genug auf proprietäre Systeme geschimpft.
Ja, jetzt genau.
Mal zu was anderem. Das Problem ist ja nicht komplett gelöst, wie ich jetzt irgendwie meine Treiber mit dem Kernel sprechen lasse und mich die Treiber untereinander sprechen lasse. Es ist ja im Normalfall nicht so, dass ich irgendwie einen Treiber direkt ans Kernel anflansche und es reicht. Es ist so, dass die Treiber auch untereinander kommunizieren müssen, weil eben gewisse Treiber voneinander abhängig sind. Zum Beispiel eine SSD, die ich per PCI anschließe, muss natürlich erstens der Storage-Treiber irgendwie auch mit dem PCI-Treiber kommunizieren können, so dass ich da überhaupt die SSD nutzen kann. Also quasi das, was in Hardware quasi als Struktur steht, muss ich auch in Software irgendwie nachbilden, weil die Treiber normalerweise von unterschiedlichen Quellen kommen und ich nicht dieses Wirrwarr haben möchte, dass ich quasi in den Storage-Treiber schon den PC-Treiber integriert, der dann mit dem anderen PC-Treiber konkurriert oder sowas. Das wollen wir ja alles nicht. Man kann sich das halt so schön irgendwie als Baum vorstellen. Das Problem ist, es ist halt nicht wirklich ein Baum, sondern es vernetzt sich auch untereinander. Ich suche jetzt gerade nur krampfhaft ein Beispiel. Genau, wenn wir schon bei der SSD waren. Wir haben eine SSD, die hängt an einem PCI-Bus dran. Das heißt, wenn man es sich so als Baum vorstellt, oben ist der PCI-Bus, weil das irgendwie der Wurzeltreiber ist, über den ich erst die Möglichkeit kriege, die SSD anzusprechen. Darunter hängt natürlich irgendwie der Treiber, wie ich die SSD selber anspreche. Das heißt, das ist quasi der erste Zweck, der von oben kommt. Das Problem ist, wir haben jetzt auch noch den Dateisystemtreiber. Wir können das nicht irgendwie über den PCI-Treiber umlenken, weil der eigentlich nur das PCI-Zeug macht. Jetzt müssen wir quasi an diese bisher schon stehende Dateisystemstruktur, an den bisher stehenden Dateisystemtreiberbaum nochmal was einklinken, und zwar das, was dieser Storage-Treiber von der SSD quasi zurückgibt, nämlich die Möglichkeit, auf das Dateisystem zugreifen. Das heißt, wir müssen quasi das unten dran an schon bestehenden Baum irgendwie anpflanzen, und das gibt dann alles so schönes Gewirr, weil das ja nicht nur ein Gerät macht, dass es von einem anderen Host quasi abstammt und in anderen Zweig irgendwie reingreift.
Also du meinst quasi, ich habe einen Baum mit mehreren Pfade und ich kann zum Beispiel meinen File-System-Treiber sowohl an einen SSD-Treiber hängen als auch an einen normalen Harddisk-Leser, was dann irgendwie zwei Zweigen in dem gleichen Baum sind, wodurch es dann kein Baum mehr ist.
Ja, es ist einfach kein Baum, es bildet sich dann so eine Art Netz. Es ist nicht so komplett verworren, aber eben kein schöner Baum, wie man den halt gern hätte.
Grafen.
Ja, genau.
Ja, ja.
Das haben wir halt auch festgestellt, wo, nachdem wir so die erste Testimplementation von unserem Protokoll hatten. So, also als Baum würde das Ganze schön funktionieren, aber so, oh verdammt.
Kannst du nicht einfach die Sequeln dann aus deinem Graphen rausnehmen oder auf einen Directed Graph umsetzen? Das musste gehen.
Du meinst, dass ich es aufs Dateisystem umlenke und sage, er soll... Das war auch in Diskussion. Wir sind uns noch nicht ganz schlüssig für den Standard, aber das wird in den nächsten Tagen noch geregelt. Ich glaube, innerhalb des Linux-Kernels ist es so geregelt, dass sie sich halt so gedacht haben, ja, wir basteln halt so Standard-Interfaces für unsere Treiber, wie die CI-Leute auch, nur dass es halt bei Linux ein bisschen anders funktioniert, weil das Ganze ja zum Kernel gelinkt wird und als Modul geladen wird. Das hat dann eben einen gewissen Funktionsumfang. Und der Rest wird innerhalb des Kernels irgendwie gemanagt. Also das, was ich hier so als Baum, als Netzstruktur quasi darstelle, muss dann irgendwie das Kernel selber verwalten. Und dafür gibt es ja so Geschichten wie Mount, dass ich sage, okay, da im Hintergrund, da läuft irgendwie eine Gerätidentifikation ab
Und das Dateisystem auch, oder ich kann es glaube auch manuell angeben. Und es hängt sich halt eben an diesen Blocktreiber daran, an dieses Blockgerät, das in slash dev irgendwo rumliegt.
Mhm. Na, okay.
Ja, wir haben uns gedacht, okay, man sollte so vielleicht eventuell so als, als Textstruktur, wie quasi, wie wenn man es mit einem Programmcode oder wie VHDL macht, dass man sich das Ganze halt als quasi Programm aufschreibt, was mit welchem Treiber verlinkt ist und dass man es erstens irgendwie von Hand editieren kann für die, sagen wir mal, statischen Treiber-Pipelines, weil irgendwie, wenn ich mein Rechner boot, sind irgendwie ein paar Sachen immer gleich und das immer neu zu detektieren ist ja irgendwie Schwachsinn. Ich meine, ich sehe es auch bei Linux so, dass die X-Server-Konfiguration irgendwie statisch ist und die einmal ermittelt oder konfiguriert worden ist. Ich meine, es wird nicht jedes Mal neu detektiert, was ich jetzt für eine Grafik ein... Okay, das wird vielleicht schon detektiert. Aber
das wäre eigentlich nicht doof, weil wenn ich dann meinen Rechner mal ausstecke und irgendwie neue Karte reinstecke zum Testen, also das habe ich früher immer öfters mal gemacht, weil ich irgendwelche Grafiktreiber, oder nee, nicht Treiber, irgendwelche Grafikteile von irgendwelchen Kumpels von mir dann gesagt haben, oh, mein Rechner tut nicht mehr, kannst du kurz schauen, ob der noch funktioniert, da habe ich die einfach bei mir reingesteckt, habe dann das hochgefahren, da hat Windows gesagt, oh nee, jetzt geht's nicht. Und dann wusste ich halt, dass der Grafikkarte kaputt war.
Da gibt's
sowas
doch,
geht dann noch nicht mehr.
Dafür gibt es doch VBE. Also die, das, was wir, dieses Visa BIOS Extensions oder sowas, also dieses Standard-Interface, was vor Ewigkeiten mal spezifiziert worden ist, um Grafikkarten anzusprechen. Ja. Also das ist kein Standard-Interface, wie man sich so vorstellt, für alle Funktionen, die eine Grafikkarte bietet, sondern das ist irgendwie so ein Standard-Interface, das wird mithilfe eines Quasi-Treibers auf dem BIOS-Chip geregelt für die grundlegendsten Funktionen, sodass quasi die Bildausgabefunktionen aus alten Programmen, die für 16-Bit geschrieben worden sind, noch funktionieren. Also das ist im Endeffekt so Legacy-Stuff.
Legacy-Stuff.
Es funktioniert aber schön zuverlässig. Na, also gewisse Sachen hast du ja schon irgendwie statisch als Konfiguration abgelegt. Also zum Beispiel die Einstellungen hier für deine Bildschirmauflösung oder sowas, die kannst du für dieses Mapping, also wenn du mehrere Monitore hast, wo welcher Monitor hängt, das schreibst du in eine Konfigurationsdatei.
Ja, das
sind halt so gewisse andere Hardware-Sachen, die sind halt irgendwie schon statisch, die konfigurierst du halt mal. Die willst du nicht jedes Mal unbedingt neu detektieren.
Ja, okay.
Da haben wir gesagt, ja okay, wir basteln uns da so eine schöne Textdatei mit eigenem Format, wo quasi diese Struktur wiedergibt. Und die ist halt irgendwie erweiterbar, durch das, dass du eben gewisse Geräte detektierst. Oder eben selber Pipelines aufstellst, weil du irgendwie exotische Hardware angeschlossen hast und da jetzt ein bisschen in abstrakteren Treiberbaum quasi generieren möchtest.
Okay, ja.
Ja. Bei einem Mikrokernel ist es halt ein etwas anderes Problem wie bei einem monolithischen Kernel. In einem monolithischen Kernel kannst du das schön im Kernel so direkt regeln, wie das Ganze verzahnt wird, weil du ja irgendwie schon die Vorgabe für hast. In dem Mikrokernel musst du es halt irgendwie mit unterschiedlichen Services lösen und über irgendwelche Kommunikationsbussysteme, dass halt irgendwie das Programm den richtigen Service findet für seine Probleme. Und dann stellt man halt auch wieder so Standards auf für Namen. Also quasi, dass der Grafikausgabestandard irgendwie, keine Ahnung wie heißt. Und das Ganze wird dann eben an den entsprechenden Treiber umgeleitet.
Und das ist dann einfach ein Protokoll, das die Treiber miteinander sprechen lässt, über Interprocess Communication, so wie wir da vorher vorgestellt haben.
Anders geht es ja irgendwie schwer.
Ja, ja, klar.
Man muss halt auch bei Mikrokernel irgendwie einen Manager aufstellen, der da halt die existierenden Hardware-Ressourcen verwaltet. Also sagt, okay, der Port darf von dem Prozess angesprochen werden, vom Rest halt nicht, weil wenn mehrere Geräte, mehrere Treiber auf dasselbe Gerät schreiben, dann passiert komisches Zeug.
Und ja, klar. Schreiben und lesen manchmal auch. Ja. Aber ist diesen Baumstruktur, wovon wir vorher geredet haben, ist der dann auch immer noch im Kernel abgelegt? Also die Struktur, wie die Treiber genau verschachtelt sind irgendwie?
Hängt jetzt davon ab, also in einem Mikrokernel garantiert nicht, weil da sagst du ja Gerätetreiber und alles raus damit. In dem monolithischen Kernel, musst du das ja quasi auf Kernel-Level machen, da musst du ja auf Kernel-Level so ein Stück Software zur Verfügung stellen, dass das irgendwie managed.
Ich meine, Mount ist ja ein Syscall zum Linux-Kernel. Und was da drin dann passiert, das zum Beispiel kann ich dir jetzt nicht erklären. Das ist aber wahrscheinlich genau sowas. Da läuft irgendein Programm, das detektiert, okay, welches Dateisystem ist auf diesem Blockgerät drauf, und dann bastelt er sich halt so quasi eine Pipeline zusammen.
Ja, okay.
So würde ich mir das jetzt vorstellen, ich weiß nicht genau. Wenn das irgendwie falsch ist, dann schreib uns doch irgendwie vielleicht in das Gästebuch, ja, oder...
Das Gästebuch, Gott.
Ja, oder per Mail an, ja, okay, wie heißt unsere Mailingliste?
Welche Mailingliste? Radiomacher?
Ja, nee, genau.
Das ist eine geheime Mailingliste, da kommt keiner drauf.
Okay, dann...
Also wenn die versucht, da hinzuschicken, da wird, glaube ich, alles gebaut. Aber wir schreiben dann schön noch ein paar mehr Adressen auf der Webseite dazu, wo ihr uns kontaktieren könnt.
Und wenn wir hier zu viel Scheiße gelabert haben, dann können wir vielleicht sogar eine zweite Sendung draus machen, um Fehler zu widerrufen und das Ganze nochmal aufzugreifen. Aber dann als Live-Sendung, so dass ihr dann halt auch irgendwie interagieren könnt.
Und ganz hier anrufen und uns
besprechen. Ja, genau. Dann kriegen wir endlich mal einen Anruf. Komm, machen wir das mal. Eine total fehlerhafte Sendung. Und dann sehen wir über das Feedback, ob uns überhaupt irgendjemand zuhört.
Ja, ja.
Wenn uns jemand zuhört, dann kriegen wir vielleicht so böse E-Mails und Anrufe und sowas.
Ich gehe da jetzt nicht davon aus, dass unsere Zuhörer sofort böse sind. Aber gut, zurück zum Thema. Wir haben jetzt, also was ich eigentlich fragen wollte, war nicht, dass die Treiber ausgelagert sind, sondern dass die Struktur, wie die verschachtelt sind, ob das auch ausgelagert
ist. Ja, musst du ja quasi auslagern. Mhm. Wobei das auch davon abhängt, wie du jetzt dein Kernel designst. Ich meine, so ein Hybrid-Kernel wird das wahrscheinlich auch irgendwie selber machen.
Mhm. Weil genau aus dem Grund, dass du vorher gemeint hast, dass ich nämlich zum Beispiel irgendwie die kontrollieren muss, wer auf was zugreift und so, hätte ich mich eigentlich vorgestellt, dass halt diese Struktur im Kernel hinterlegt wird.
Mhm.
Aber vielleicht stimmt es nicht.
Das, ja, man hat ja einen, irgendwie eine Art Hypervisor, die Ressourcen verwaltet. Mhm. Dafür ist ja eigentlich so das Kernel gedacht. Je nachdem, wie sehr man halt den Mikrokernel-Gedanken verfolgt, eben halt nicht mehr. Ich meine, dieses L4-Design zum Beispiel sagt klar, raus damit.
Okay.
Das
ist in Universe auch so.
Nein, so weit sind wir jetzt nicht gegangen. Okay. Also der Kernel sagt immer noch, okay, dieser Prozess kriegt den und den Port, der Prozess kriegt Zugriff auf den DMA-Speicherblock.
Mhm.
Das regelt noch schön der Kernel, wenn wir gesagt haben, dafür muss man irgendwie schon Kernelrechte haben. Also das ist auch irgendwie bei Intel so spezifiziert, dass du nur als Kernel sagen kannst, der hier hat dieses I.O. Privilege Level und der eben nicht. Man kann das natürlich auslagern in Kernel-Funktionen und sagen, okay, der Kernel bietet die Funktionalität und die kann man nur irgendwie über eine Datei ansprechen und das kann nur der Benutzer, und der Benutzer gehört dann halt irgendwie zu dem.
Ja, gefährlich.
Ja, was heißt gefährlich? Dinge ins Dateisystem auslagern ist ja irgendwie Standard bei Unix. Dass du sagst, wir managen alle rechte Geschichten über das Dateisystem. Das ist auch das Konzept.
Ich hasse das, diese Unix-Gedanken, dass alle, gut, wir gehen jetzt nicht tiefer auf Sachen wie da...
Naja, aber das gibt doch eigentlich auch irgendwie die Philosophie von deinem Betriebssystem wieder. Wenn du sagst, alles klar, wir packen alles ins Kernel, bauen ein Mega-Interface auf, das klingt doch schon irgendwie nach dieser Gedanke, nein, ich baue keinen kleinen Editor wie Vim, sondern ich baue eine riesen fette IDE wie Eclipse.
Also es hängt vom Anwendungsfall ab, sage ich dann. Manchmal will ich halt so einen großen Editor, wo ich alle Funktionalität habe und ganz schnell Funktionen finden kann und keine Ahnung was. Und ein halt riesen Debugger und solche Sachen, die habe ich manchmal gerne.
Ist halt eben nicht so Unixoid, weil Unixoid heißt, hab halt ein separates Tool und dieses eine große Interface ist da eben deine Shell, wo du dann sagst, okay, da pipen wir das da rein und da läuft das Set drüber. Und
mein Gefühl ist oft, also nicht immer, aber oft, dass sowas nicht funktioniert. Und dass es irgendwelche Sachen gibt, die halt miteinander nicht kommunizieren können, dass deswegen alles langsam ist und keine Ahnung. Ich stehe nicht so auf so Philosophien. Ich habe lieber, dass das halt einen guten Grund gibt, um wie was gebaut ist und warum. Also insbesondere warum.
Es ist ja quasi ein Standard-Interface zwischen Programmen, was Unix heute festgelegt haben. Ja. Ist das Standard-Input-Output-Pipe und die Möglichkeit, das umzulenken und zu verschachteln.
Klar, ja.
Wir hatten auch am Anfang überlegt, das zu benutzen, also quasi für unser Kommunikationsprotokoll irgendwie, dass wir die über Input- und Output-Pipes verschachteln. Also das wäre ja quasi das
Inter-Process Communication meinst du jetzt, ja?
Wenn man das so nennen kann, Pipes, also so wie du es in der Shell benutzt,
läuft. Das sind ja Inter-Process Communication. Also ist eine Art von, habe ich früher in einem Betriebssystemkurs gelernt.
Ja, ich meine, das ist ja an sich ganz nett. Das Problem ist, es ist irgendwie nicht bidirektional und das wünscht man sich bei den Treiber-Geschichten ganz gern, dass ich dem PCI-Host abfragen kann, okay, hängt dieses Gerät an irgendeines seiner Bus-Dinger? Und der kann dann sagen, ja, hier bitte, hier kriegst du mal den Identification-Block oder nein, hier ist nichts.
Also du willst ein Bus-System haben und keine...
Und keine unidirektionale Geschichte.
Und ein Bus-System vielleicht nicht, ja, genau.
Ja, du möchtest eine bidirektionale Kommunikation.
Okay, ja.
Das hat das dann irgendwann auch so ein bisschen disqualifiziert, weshalb wir dann irgendwie noch überlegen, auf was wir da jetzt direkt umsteigen.
Okay.
Wie gesagt, wir hatten mal einen Standard und wir ändern den, also schreiben jetzt gerade einen neuen, weil das irgendwie nicht den Anforderungen gewachsen ist, die man dann halt doch haben möchte.
Ja, klar.
Das Problem ist halt, wenn man ein Betriebssystem designt, dass man halt einen Haufen Probleme irgendwie nie direkt im Voraus sieht. Man kann dann irgendwie sagen, okay, das ist jetzt eine neue Konzeptidee, die wir haben. Lass uns mal ein paar Fälle durchgehen, wo das irgendwie passen könnte. Mhm. Und wir haben es halt erstmal so ein bisschen ausprobiert. Ich meine, es war jetzt halt noch nichts Großes in der Implementation da. Mhm. Und jetzt haben wir halt gesagt, ja, das muss man so ein bisschen abändern.
Mhm. Okay.
Gut. Unter Windows haben wir gerade gar keinen Plan, oder? Also was zu Treiberkommunikation anbelangt. Wird das, glaube ich, auch von KDG gemanagt?
Ich glaube, seit Vista gibt es da auch so eine Art Abstraktion, dass die Treiber tatsächlich in deinem eigenen irgendwie Space liegen, also getrennt vom Kernel sind, weil die haben ja mit Vista 64, also 64-Bit Vista, haben die eingeführt, also hatten neben dessen auch noch diese Zertifizierung eingeführt, wo alle Treiber zertifiziert sein sollten und so.
Das finde ich ist aber auch keine Lösung, irgendwie um Sicherheitsprobleme zu beheben und zu sagen, alle Treiber müssen von unserer zentralen Stelle irgendwie signiert sein. Da gab es ja auch diverse Angriffe drauf.
Nee.
Ich dachte, da gab es dieses, wie hieß es?
Also es gab einen Angriff, verschiedene Angriffe auf Windows-Zertifizierungssysteme, aber meines Wissens noch nicht auf die Treiber-Zertifizierung, sondern zum Beispiel auf die Zertifikate für das Windows Update System. Da gab es das hieß
Flame?
War es Flame oder war es Dooku? Ich weiß es nicht
mehr. Ich glaube, es war Flame.
Es war Flame oder Dooku, ich weiß es nicht mehr. Aber es war auf jeden Fall halt so ein altes Zertifikat, das noch MD5 gemacht hat. Das hat man dann gebrochen und es war ganz schlecht und so.
Ah, okay. Aber gut, dann war das nichts Treiber-spezifisches.
Ich glaube nicht. Aber du. Also was ist jetzt, wie die unterliegende Architektur ist, weiß ich besser da nicht. Aber mein Verständnis ist, dass die Zertifizierung deswegen da angefangen haben, weil die da auch diese Treiber halt getrennt haben. Mhm. Also weiter getrennt haben. Weil die wollten ja, also es gab ja eh das Problem, dass die irgendwie ganz viele Treiber inkompatibel gemacht haben an der Stelle. Und ich glaube, das war dann deswegen, weil die halt wirklich diese Trennung dargestellt haben. Also wie gesagt, sicher bin ich mir da nicht. Aber das ist halt die Geschichte, die ich damals als Winzer-Nutzer so mitgekriegt habe.
Ja gut, man muss auch, wenn man jetzt so eine Netzstruktur bauen möchte, halt auch mehrere Kommunikationsmöglichkeiten zur Verfügung stellen. Weil wenn man jetzt nur sowas sieht wie Pipes, also Characters reinschreiben und Characters rauslesen, also als FIFO-Puffer quasi, damit kann man nicht alle Fälle abdecken, wo man es gern lösen würde. Also zum Beispiel bei einem Blocktreiber wünsche ich mir irgendwas wie Shared Memory, weil ich große Speichermengen schnell verschieben möchte. Ich meine, bis ich das über einen Syscall mache, große Speichermengen zu einem anderen Prozess zu schicken, das dauert ewig. Deswegen ist Shared Memory dafür halt eine Lösung. Mhm. Oder es gibt so Dinge wie Grafiktreiber, wo ich sehr viele Funktionsaufrufe habe, aber verhältnismäßig so wenig Speicher durchschiffen muss. Also die Bilddaten für Texturen liegen normalerweise sowieso im RAM und da sage ich DMA hier friss. Also da gibt es quasi ja schon sowas wie Shared Memory nativ. Da möchte ich halt irgendwas, was in viele Calls zulässt, ohne da halt übermäßigen Overhead zu generieren. Mhm. Und dann nimmt man halt sowas wie Remote Procedure Call. Also ich rufe innerhalb eines anderen Prozesses eine Funktion auf.
Das gibt es auch als Interprozesskommunikationsmöglichkeit. Und man muss halt innerhalb von so einem Protokoll halt abdecken, dass unterschiedliche Treiber halt auch unterschiedliche Anforderungen an diese Interprozesskommunikation haben. Da muss man halt irgendwie sowas erklären, wie das Verhandeln zwischen den Treibern, welcher Kommunikationsweg jetzt genutzt wird.
Okay, und aber diese RPCs über, also Remote Procedure Calls über Interprocess Communication, ist das nicht riesig ineffizient? Ist das nicht eine Einwände gegen so einen Microkernel eigentlich?
Remote Procedure Call, das ist so, der Aufwand gegenüber von dem normalen Call ist, dass ich einen Task Switch dazwischen habe. Je nachdem, wie man es halt löst. Ich meine, es gibt halt noch irgendwie die andere Möglichkeit, dass ich sage, wenn ich die Funktion aufrufe, schiebe ich einen Code für diese Funktion in den FIFO-Puffer rein und der soll das dann halt abarbeiten, wie es halt geht. Das kommt jetzt darauf an, wie man das System implementiert hat, ist das eine oder das andere schneller. Das Problem ist, man hat sowieso immer einen Syscall dazwischen. Das heißt, man hat auf jeden Fall einen Ringwechsel da. Je nachdem, wie man sein Microkernel designt hat, ist auch ein kompletter Page Directory Wechsel dabei, wie wir das vorhin schon mal besprochen hatten. Und da ist nicht mal viel zum kompletten Task Switch. Je nachdem, wie man sein Kernel designt, ist da der Unterschied gar nicht mehr so riesig.
Okay, ja, ich weiß das nicht. Deswegen
das ist halt sehr implementationsabhängig. Aber so generell würde ich dir vielleicht recht geben. Ich bin mir nicht ganz sicher, man muss es ausprobieren.
Ich stelle mich das so... Also insbesondere bei Grafiktreibern stelle ich mich das so vor, als wäre es wahrscheinlich effizient, um irgendwie so Batch-Processing zu machen oder so. Also insbesondere wenn du halt innerhalb einer Millisekunde mehrere von diesen Funktionscalls verarbeiten müsstest, dass du die dann halt quasi Batch-processest und dass du sagst, okay, leg da mal den Code hin und dann processe ich die im Batch, damit ich nicht die ganze Zeit wechseln muss, sondern dann, dass ich einen Wechsel mache und dann mehrere gleichzeitig abhandle.
Das Problem ist, dann ist halt ein Refresh-Intervall von der Zeit abhängig, die dein Prozess läuft. Wenn ich sage, der läuft jetzt eine Millisekunde und dann läuft der Treiber ewig, wobei dann normalerweise eigentlich sowas wie Sleep machen sollte, oder da läuft halt eine andere Applikation mit ein bisschen mehr, dann leidet halt irgendwie deine Wiederholungsrate oder deine Änderungsrate ziemlich daran, dass dein Prozess halt relativ zügig abgebrochen wird. Ups. Okay. Damit hängt es natürlich auch zusammen. Weil sowas wie Batch Processing macht halt irgendwie nur Sinn, wenn du mehrere von deinen Codes in diesen Batch schreiben kannst, während du gerade in der Laufzeit bist, wenn du zwischen jedem unterbrochen wirst, weil du gerade so schnelles Scheduling hast. Das ist natürlich total doof. Aber der Fall kann halt schon irgendwie vorkommen. Das hängt auch von dem Scheduling-Algorithmus ab. Und das ist wieder so ein Designunterschied, was du halt irgendwie machen musst, wenn du dein Kernel designst.
Okay,
ja. Ich meine, Scheduling-Algorithmus an sich ist auch schon ein ziemlich langes Thema, weil ein Scheduling-Algorithmus variiert je nach Anwendungsfall. Es gibt welche, die jetzt zum Beispiel auf Echtzeit optimiert sind, also dass sich zum Beispiel innerhalb eines Netzwerkprozessors möglichst schnell oder in einer richtig vorgegebenen Zeit meine Pakete von A nach B kriegt oder richtig sortiert kriegt. Und da ist es halt ein bisschen anders gemanagt, wie wenn ich sage, jeder Prozess kriegt irgendwie gleich viel Zeit zugeschoben. Das heißt dann Round Robin, wenn ich das richtig noch weiß.
Ja, genau. Also ist eine Möglichkeit,
um das... Es gibt viele Möglichkeiten, um sowas zu lösen. Und je nachdem, wie man halt die Kommunikation irgendwie macht, muss man halt auch den Scheduling-Algorithmus anpassen oder man hat halt dementsprechend Effizienzprobleme.
Genau, also wenn man darüber mehr wissen will, kann man am besten ein Buch kaufen oder irgendwelche Vorlesungen zu hören, weil da ist wirklich halt viel Theorie dahinten.
Genau.
Ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen.
So prinzipiell kann man sagen, man muss ziemlich viel beachten, wenn man so ein Kernel designt. Und man kann, also ich finde, man kann nicht von vornherein irgendwie alles so perfekt durchplanen, weil dann tauchen halt immer irgendwie neue Probleme auf, die dann halt einem einfallen, so, ach Mensch, bei dem Fall, da ist unser Algorithmus total schlecht, wir müssen was Neues überlegen. Und so muss man es halt auch bei den ganzen Treiber-Kommunikationsgeschichten machen. Ich meine, das, worüber ich hier gerade rede, ist relativ aktuell. Und ich meine, wir haben das jetzt innerhalb von ein paar Tagen aufgenommen. Also das heißt, das ist jetzt wahrscheinlich innerhalb von irgendwie 2-3 Tagen gelöst. Und das ist alles noch irgendwie in dem Development Branch drin. Und das ist alles noch irgendwie vor Release, also es ist nicht irgendwie so, dass wir haben mal bei Version 1 sowas Halbfertiges rausgeschoben und jetzt bei Version 2, da müssen wir was ganz, ganz Neues spezifizieren, weil das alte, was wir gemacht haben, Schrott ist. Also da gibt es noch kein Stable oder so. Das ist alles noch in der Entwicklung und sobald es mal ein Stable gibt, dann steht auch ein Standard und auf dem wird er weiter aufgebaut.
Ich glaube, das ist das Vorteil von euer Projekt im Vergleich zu einem beliebigen anderen Softwareprojekt. Da braucht ihr ja keinen irgendwie Stable Release. Da gibt es keinen Chef, der sagt, ha, jetzt nächste Woche brauchen wir doch echt einen Stable Release.
Noch haben wir keinen Druck, weil noch sagt niemand, ach, ich habe Industrieprodukt XY, ich hätte gerne euer Kernel benutzen. Würden wir das mal sehen? Also aktuell zumindest. Wir haben ja irgendwie die Hoffnung, dass wir irgendwann jetzt in naher Zukunft, und nahe Zukunft heißt jetzt nicht irgendwie nächste Woche, sondern halt schon halbes Jahr, dann wirklich bei 1.0 stehen und sagen, okay, Leute, probiert mal dran rum.
Da gibt es was Stabiles dann. Ja. Kann alles runterladen und irgendwie hochfahren und dann irgendwelche Spiele drauf spielen, die dann sofort abstürzen.
Also es funktioniert ja bisher schon.
Ja.
Es sind bloß so Geschichten wie, ja, wir würden gerne das Protokoll bis anders spezifizieren, wir würden gerne nur ein paar Sicherheitsaspekte mit beachten und das ist halt irgendwie alles nicht drin. Und vollstabil ist es halt auch nicht. Es gibt ab und zu noch irgendwelche komischen Dinge, die man gerne rausgepatcht haben möchte. Mhm. Und deshalb ist es halt alles gerade nur in der Git Repository verfügbar. Gut, wir hatten noch aufgeschrieben, Grafiktreiber. Also es ist ja so, wir haben diese Draw Calls. Das hat man aber nur bei Dingen, wo man jetzt sagt, man hat 2D oder 3D Beschleunigung. Mhm. Also das heißt, wo die Grafikkarte schon die Arbeit macht, das Zusammensetzen von unterschiedlichen Sprites oder das Rendern von Dreiecken in einem mehrdimensionalen Raum. Aber früher, also von welcher Zeit reden wir, 80er, 90er, wo man den IBM PC, 90er glaube ich, designt hat, da hat man halt eine Standard-Schnittstelle für die Grafik- bzw. Textausgabe festgelegt und die wird halt irgendwie als BIOS-Funktion deklariert.
Ich glaube, es war doch 80er. Das ist eine IBM-Compatible-Geschichte.
Ja, ja. In den 90ern kam dann wahrscheinlich VBE.
Keine Ahnung.
Und das deklariert eben nur Modi, wo man dann grundlegend Text ausgeben kann. Also so in den Formaten, ich kann ja mal ganz kurz nachgucken. Hier, so Textmodus 40x25 Zeichen, 16 Graustufen oder 80x25 Zeichen mit 16 Farben oder 16 Graustufen.
Auf 40 breit gibt es auch. Jetzt muss ich all meine E-Mails umformatieren, damit sie maximal 40 breit sind.
Ja, genau. oder halt so minimale Grafikmodi mit Auflösungen, die einem halt irgendwie total unterirdisch vorkommen. Also 320x200 Pixel mit 16 Farben oder 640x350 Pixel monochrom. Oder halt irgendwie so.
Das sind doch die Sachen, wo man früher alle Spiele drin
spielen. Ja, genau, genau.
Genau diese.
Und die haben das benutzt. Das ist relativ simpel. Es gibt da zwei Möglichkeiten. Entweder du kriegst irgendwie mehrere Speicherbänke zugewiesen, wo du sagen kannst, die Bank jetzt swappen und das sind dann irgendwie der obere, der mittlere und der untere Bildschirmbereich. Das sind die Dinge, die nicht so schön waren. Und dann hat man relativ zügig das Ganze umgestellt auf Linear Frame Buffer, wo man gesagt hat, wenn du den Bildschirmmodus 6 setzt, kriegst du einen Pointer irgendwie und alles, was hinter dem Pointer steht in einem gewissen Bereich, ist so ein Pixel-Buffer und auf dem kannst du halt rumschreiben. Das heißt, Rendering läuft über die CPU und das ist das, womit man angefangen hat, weil früher war ja irgendwie Grafik jetzt nicht so der Renner, so 80er, 90er, da war der Terminal.
Ja, das habe ich gemacht damals, als allererste Übung. Also damals heißt jetzt in 2000 irgendwas, in DOSBox, aber...
Ich habe das auch mal gemacht, das war ja irgendwie der erste Vorläufer von Universe. Wir haben uns hingesetzt, mit Assembler nettes Zeug geschrieben. Im Endeffekt hatten wir so ein... Ja, man kann es nicht anders nennen. So ein bootbares Programm, das hat halt ein schönes Auswahlmenü angezeigt, noch schön mit irgendwie Farbe, wo man dann halt aussuchen konnte, ob man den Editor benutzen wollte. Der Editor war auch so schön Farbe mit Grafik und so, halt total wenig Pixel und das Rendering halt, was das BIOS so angeboten hat. Und da konnte man halt Text eingeben, den wieder löschen, den auf einer Diskette speichern oder halt über einen parallelen Drucker drucken. Dann gab es noch die Möglichkeit, irgendwie Programme von anderen Disketten zu starten, allerdings in keinem großartig komplizierten Dateisystem, sondern irgendwie ein Programm kann so groß sein wie ein paar Sektoren. Wir haben es, glaube ich, wie vier Sektoren von einer Diskette. Und du kannst dann mehrere Programme machen, indem du sie hinten dann auf eine Diskette kopierst. Mhm. Irgendwie komplett dateisystemlos halt. Ja, das war so das erste Ding, wo wir gesagt haben, cool, wir haben was Bootbares. Und das hat sich dann halt irgendwann weiterentwickelt, so, okay, wir wollen jetzt doch irgendwie Prozesse haben, also lass mal in Protected Mode wechseln, okay, die Funktionen wären nett. Das hat sich halt mal so entwickelt, aber das ist jetzt nicht so wie gewachsene Struktur, wie alles, was hinter den X-Servern steht oder so, wo jeder die Hände über den Kopf zusammenschlägt, weil so ganz, ganz kompliziert und krude ist. Wir haben dann halt immer wieder gesagt, okay, ich meine, wir können uns das leisten, wir sind nicht so arg viele Entwickler und von uns hängt noch nichts ab. Wenn das dann irgendwann der Fall sein sollte, dann müssen wir uns vielleicht eine etwas andere Strategie überlegen. Mhm. Dann sagen wir, stopp, wir designen das da neu und machen das wieder. Es gab mehrere neue Implementationen, so auch im Protected-Mode-Bereich, wo wir gesagt haben, jetzt möchten wir irgendwie das Kernel im Higher-Half-Bereich haben, jetzt möchten wir die Funktionalitäten neu implementieren, weil es halt irgendwie nicht so toll funktioniert hat. Ich meine, Debugging innerhalb eines Kernels ist halt irgendwie eine echt komische Sache, weil wenn irgendwas kaputt geht, dann geht alles kaputt und das irgendwie zu rekonstruieren ist nicht einfach, selbst mit Debugging-Tools. Um jetzt zurückzukommen zu den Grafikmodi, irgendwann mal hat man gesagt, ja, wir brauchen irgendwie höhere Auflösungen und mehr Modi und dafür gibt es das VBE, dieses VESA BIOS Extension, auch über die BIOS-Funktion angesprochen, Interrupt 0x10, wenn das einem was sagt. Über den konnte man dann halt auch größere Auflösungen festlegen und dann kriegt man mit einem Grafikpuffer. Das wird auch heute noch benutzt. Man kann zum Beispiel sich im Grub schon einen Grafikmodus legen lassen und dann so ein Image im Hintergrund rendern lassen. Also ja, über diese Boot-Screens. Man benutzt es halt gerne, weil es wirklich auf jedem x86er Rechner funktioniert. Es sei denn, man hat ein EFI und EFIs haben auch eigene Renderfunktionen, die aber halt irgendwie, glaube ich, auch keine 3D-Beschleunigung oder 2D-Beschleunigung
haben. Da ist so ein Maustreiber drin manchmal.
Ja, genau. Und es gibt so tolle Management-Funktionen, wenn ich dann zum Beispiel meine Konfiguration ändern will, dann blendet das mir mein Mainboard in 3D ein und ich kann auf die Komponente klicken und dann kann ich da die Konfiguration dazu ändern. Das ist schon irgendwie ganz nett.
Ja, okay. Also eigentlich ist EFI ganz toll, obwohl die ganze Welt nur drauf schimpft.
Naja, ich finde es jetzt nicht toll, weil es mir auch nur Probleme gemacht hat. Übrigens, ich habe auch nachgeguckt, also es sind nicht irgendwelche Einträge, die in meinem EFI kaputt gegangen sind. Es gab tatsächlich ein Firmware-Update. Also die Versionsnummer hat abgewichen. Das kam über den Windows-Update rein. Das hat mich echt irritiert.
Also das, da haben wir, glaube ich, ganz am Anfang von der
Kurs
drüber geredet, ja.
Ja.
UEFI ist komisch. Aber gut. Sollen wir noch was zu Trafiktreiber sagen? Oder haben wir jetzt das Themenbereich so ein bisschen abgedeckt?
Was gibt es noch dazu? Also sie haben, na gut, X-Server und Wayland halt. Das ist so das aktuelle Thema, was die Linux-Welt in der Grafik irgendwie wachhält. Man versucht jetzt man versucht jetzt umzustellen von irgendwie X-Server auf Wayland. Wayland unterstützt ja noch teils das X-Server-Protokoll und auch vollständig, glaube ich. Wayland versucht dann halt irgendwie diese gewachsene Struktur quasi durch einen neuen Standard zu ersetzen. Das ist ganze
Dark Server. Wir haben jetzt vor 5 oder 10 Jahren angefangen damit, Wayland.
Ich glaube.
Weil vor 5 Jahren, während ich im Studio war, irgendwo halbwegs, da hat auch jemand, vor vier Jahren, ja, wo ich im Masterstudium angefangen habe, da hat jemand mir von Wayland erzählt, dass die schon einige Jahre an einem neuen, also einen Ersatz für X arbeiten. Da habe ich mich ziemlich lustig drüber gebracht.
Also wenn irgendwas kaputt geht in deiner Linux-Konfiguration, ist es meistens irgendwie X. Das habe ich gerade festgestellt, bei allen Linux-Rechnern, die ich eingerichtet habe und wo irgendjemand mitarbeiten wollte. Hauptsächlich halt irgendwie Ubuntu, Arch oder Debian-Installation, also über andere Distributionen kann ich jetzt nicht sprechen. Immer wenn irgendwas kaputt gegangen ist, war es X. Alles andere hat man irgendwie relativ schnell gepatcht gekriegt, aber X. Das ist so stundenlang, okay, ich installiere den Treiber neu, verdammt funktioniert, ich schreibe die Konfiguration neu, verdammt funktioniert nicht. Aber ich installiere X neu.
bin ich froh, dass ich schnell aufgegeben habe, nachdem X nicht funktioniert hat. Also ich habe versucht, meinen neuen Rechner da mit Arch aufzusetzen und habe festgestellt, oh, X-Server sieht kaputt aus. Habe dann noch versucht, der XFCE einfach drüber zu installieren, das hat alles kaputt gemacht und danach habe ich gesagt, scheiß drauf, jetzt Ubuntu, und da hat es alles sofort funktioniert.
Ich habe es mit Arch relativ gut hingekriegt. Da gibt es auch ganz nette Anleitungen dafür. Und,
ja, die habe ich alle gefolgt. Aber gut. Ja,
aber ich meine, vor allem im Internet müsste es super funktionieren, weil du einfach sagst, installier den Treiber und fertig.
Ja, ja. Habe ich auch gemacht, glaube ich. Ja, gut. Das war dann das Thema Grafiktreiber so ein bisschen. Sollen wir noch ein paar abschließende Worte sagen, was so die Erfahrungen sind mit Universe?
So große Feldtest- und Benchmark-Erfahrung haben wir ja noch gar nicht, weil wir so noch in der Vorstufe quasi sind zu, wir benchmarken
das. Ja, ja, okay, aber ihr habt ja schon sehr viel da entwickelt und ihr habt auch Sachen irgendwie wieder neu geschrieben und so, und ihr habt wahrscheinlich jetzt auch richtig viel Entwicklererfahrung gesammelt irgendwie, oder nicht?
Schon irgendwie. Ich meine, das war ja irgendwie die erste Herangehensweise, lass mal lernen, wie das Ganze geht und das zu basteln. Das war irgendwie der Anfang, mal ein bisschen was drüber lernen und wir machen es, weil wir es können, und jetzt hat es halt irgendwie ein paar coole Funktionen gekriegt und jetzt hat es halt ein paar Gründe mehr, warum wir es entwickeln, weil wir halt irgendwie einen kleinen, schön dokumentierten Kernel haben wollen, weil wir halt ein bisschen Unterschied zu den bisherigen Systemen haben wollen.
Ja, okay.
Also ist es nicht irgendwie für eine Industrieanwendung gedacht, weil das ist auch der Grund, auch viele Betriebssysteme entstehen, wie jetzt, was war es, was wir irgendwann besprochen haben, L4 war, glaube ich.
Ach so, das L4.
Ja, es war, glaube ich, nicht direkt für Industrie, aber hat halt nicht irgendwie Anwendung da drin gefunden, weil es sehr schlank war.
Mhm. Ich glaube, das war eher so ein Forschungs- oder, ja, ich weiß es nicht mehr.
Also wir hatten jetzt nicht irgendwie so den Grund, das zu machen. Mhm. Deswegen erfahren wir, ja, wir tun es, weil wir es können. Und
okay.
Ich bin gespannt, wenn wir Universe auf Universe entwickeln können. Also sobald Vim mal auf Universe läuft, dann wird das auch so.
Wird umgestellt.
Ja.
Ja, okay, cool.
Vim hat halt irgendwie schon ordentlich Dependencies und die Core-Utils halt auch. Aber das ist wieder so eine andere Frage. Will man einfach blind Zeugs portieren und sagen, will ich haben, portieren, oder will man es halt doch neu schreiben, vielleicht ein bisschen nachgucken, was für Features will ich denn überhaupt, und ja, oder ob man nicht lieber mit den Entwicklern zusammenarbeitet und da dann halt Dinge patcht.
Mhm. Ja, da hat man das ganze Problem mit Upstream und irgendwie zwischen Maintainers und Repositories, die alle unterhalten werden müssen und keine Ahnung was. Ich glaube, das ist noch nicht so einfach. Wenn ich da auch diesen Council da bei Debian anschaue zum Beispiel, hat er auch irgendwie so eine riesen Gruppe und Verwaltungsaufwand und keine Ahnung was. Das sieht irgendwie sehr komplex aus. Und das Problem habt ihr glücklicherweise noch nicht, glaube ich.
Nee, aber das ist halt auch ein anderes Problem. Wie managt man ein Open-Source-Projekt so, dass es erstens mit den anderen Projekten jetzt nicht so das Problem gibt, wie wir nehmen da einen Snapshot, entwickeln den Snapshot weiter, also quasi einen Fork, einfach nur damit wir den immer stabil kriegen und damit es bei uns läuft. Aha. Oder wir gehen zu denen und patchen bei denen, aber dann gibt es vielleicht Kompatibilitätsprobleme oder die wollen unser Zeug nicht. Mhm.
Ja.
Es gibt also Probleme. Ich glaube mal was gelesen zu haben von wegen, und die Ubuntu-Leute haben irgendwas bei OpenSSL rausgenommen, weil Stabilität oder
so. Stimmt.
Ich habe das erst kürzlich gelesen, ich kann mal schön nachgucken.
Naja, ja. Genau. Also OpenSSL, ich weiß es nicht. Ich lese lieber nicht über OpenSSL mittlerweile. Und
hier.
Ach, das hat
TLS 1.2.
Ja, 1.2.
Haben sie raus. Ja, genau.
Was? Die haben 1.2. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich muss jetzt OpenSSL wegwerfen und da was Neues installieren.
Kompilierst doch selber, dann hast du die Funktionalität drin.
Ja, okay, das kann ich auch.
Du kannst es ja auch so machen, wenn du einen Server betreibst, die Fefe in den eigenen Webserver schreiben, da dann Polar SSL.
Oh, Fefe, nee, das mache ich nicht.
Einen Webserver schreiben ist ja nicht so schwer, wenn man nicht viel Funktionalität will.
Ja, genau. Du kannst ja so einen Node.js-Server, da hast du ja 5 Zeiler.
Oh Gott.
Das ist ein Fünfteiler.
Ja, aber Node.js?
Ja, es funktioniert. Es hat Anwendungszwecke. Ich bin zu dumm, um das richtig zu verwenden, aber ich weiß, dass es coole Anwendungen hat. Aber gut, dann sind wir jetzt auch, glaube ich, so beim Ende der Sendung. Willst du noch was sagen zu Universe? Irgendwie uns erzählen, wie wir beitragen können?
Wir sind auf GitHub, wer beitragen will, soll sich melden. E-Mail-Adressen stehen ebenfalls auf der Seite.
Ja, genau. Man soll vielleicht noch dazu sagen, dass man nach Infinity Coding suchen soll auf GitHub.
Ja, genau. Man kann Universe auch direkt suchen, das gibt es als Repository, ich glaube, man findet es auch.
Ja, ich habe heute Nachmittag versucht zu finden und da bin ich irgendwie nicht drauf gekommen, bis ich gedacht habe, oh ja, Infinity Coding. Ich habe dann irgendwie GitHub Universe in Google reingetippt und das
Einfach das alle ich auch
tausend gerade. Sachen.
Ja, das ist das mit, also, wenn ich Universe bei GitHub eingebe, dann ist das mit den meisten Comments.
Den meisten Comments, oh mein. Ja, tatsächlich, das sind richtig viele. Weil es ist ja die einzige, die so einen richtigen Commit-Policy hatte. Commit all of the things. Ja, okay.
Ja, gut.
Genau. Also dann vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Dies war Dev Radio und Radio Free FM. Hier sind der
Simon
und der Renz und wir bedanken uns. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.